Bibelstudien-Nachmittag, jetzt mit dem Thema die Entrückung vor, nach oder in der Mitte der Drangsal. Für die, die über den Livestream zugeschaltet sind, da unten rechts beim Bild kann man einen Link anklicken und da kann man dieses Skript runterladen. Und das ist unbedingt nötig, sonst wird man Mühe haben bei dieser Informationsdichte, mit der wir uns beschäftigen, da gut und nützlich mitzukommen. Dann wollen wir gleich mit ein paar einleitenden Gedanken beginnen. Und zwar liegt es mir am Herzen, die Wichtigkeit des Themas zuerst vorzustellen. Ich denke, manche denken, dieses Thema wird jetzt sicher sehr kämpferisch sein. Und ich hoffe, dass man am Schluss sagen kann, das war gar nicht so kämpferisch, sondern ermutigend. Es geht vielmehr zu ermutigen, den Herrn zu erwarten nach seiner Verheißung. Und natürlich muss man sich auch mit Gegenpositionen auseinandersetzen, von der Schrift her, aber eben nicht in dieser Art, dass man das Gefühl hat, da wird jemandem auf den Kopf geschlagen. Nein, es geht vielmehr um eine Beschäftigung mit der Wahrheit, die uns geistlich weiterbringt und ermutigt im Glauben. Und ich glaube, nach einem Jahr Corona und noch etwas dazu, haben wir alle eine gesunde geistliche Ausrichtung auf die Zukunft nötig. Und das soll es sein. Und wenn ich daran denke, wie oft im Neuen Testament wir Kampfschriften finden, aber wenn man das liest, merkt man gar nicht, dass das Kampfschriften sind. Zum Beispiel das Johannesevangelium, das ist eine Kampfschrift gegen die gnostische Irrlehre, die den Herrn Jesus angriff in seiner Gottheit und in seiner wahren Menschheit. Aber wenn man das liest, es ist einfach erhebend, wie die Herrlichkeit des Herrn Jesus vorgestellt wird und wie die Herzen durch das Johannesevangelium mit ihm verbunden werden. Man hat nicht das Gefühl, man ist da in einem Kampf drin. Und so gilt das auch für andere Schriften im Neuen Testament, die Kampfschriften waren, aber sie erscheinen nicht so. Man denke nur zum Beispiel an den Kolosserbrief. Und auch da, der Eindruck ist, die Herrlichkeit des Herrn Jesus ist überragend. Oder der erste Johannesbrief. Kann man einer denken, das ist eine Kampfschrift. War es aber. Aber es wird so dargestellt, dass die Herzen ergriffen werden und näher mit dem Herrn Jesus verbunden werden. Und jetzt bei unserem Thema, die Entrückung, möchte ich zuerst aus 1. Thessalonicher 1 lesen. Die Thessalonicher waren noch nicht lange zum Glauben gekommen. Apostelgeschichte 17 berichtet davon. Paulus musste schließlich die Stadt fluchtartig verlassen wegen Christenverfolgung. Und dann schrieb er den 1. Thessalonicher Brief und da sagt er in Kapitel 1, Vers 9, denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch den Thessalonichern, hatten. Und wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, um den lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem kommenden Zorn. Also, ich habe auf dem Skript vermerkt, die Bibel lehrt, hier in 1. Thessalonicher 1, 9 bis 10, dass unser Leben ab der Bekehrung geprägt sein muss durch, erstens, dem lebendigen Gott dienen, zweitens, seinen Sohn vom Himmel her erwarten. Im Griechischen stehen die Verben im sogenannten Durativ. Das ist die Verbform, die drückt aus, dass eine Handlung fortgesetzt oder fortdauernd stattfindet. Und deshalb habe ich hier auf dem Skript hinzugefügt, dem lebendigen Gott ständig dienen und seinen Sohn vom Himmel her ständig erwarten. Also die Lebenshaltung der Thessalonicher war, jetzt sind wir bekehrt. Wir haben nichts mehr zu tun mit dem alten Leben. Unser Leben bedeutet, dem lebendigen Gott dienen. Und zwar fortdauernd, nicht nur am Sonntag. Auch am Montag, wenn es schwierig ist, bei der Arbeit. Dienstag, Mittwoch und so weiter. Ihm dienen, für ihn da sein. Und das Zweite ist, das Kommen des Herrn erwarten. Und das ist ganz entscheidend, wenn man in dieser ständigen Erwartung lebt und denkt, vielleicht heute. Vielleicht heute könnte der Herr kommen, um die Erlösten in die himmlische Herrlichkeit zu führen. Und zwar eben in dem Sinn, dass man nicht denkt, ja, nein, das kann nicht heute sein. Es muss ja das und das und das und das muss vorher geschehen. Also heute könnt ihr nie kommen. Aber das war nicht die Lebenshaltung, die hier von Paulus löblich vorgestellt wird, weil die Thessalonicher auf das gehört haben, was er ihnen verkündigt hatte. Nein, sie lebten in der Erwartung, der Herr kommt und wird uns retten vor dem kommenden Zorn. Dann möchte ich die zwei ausführlichsten Texte über die Entrückung vorlesen. Das ist 1. Thessalonicher aus dem selben Brief, Kapitel 4, Vers 13 bis 18. Wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, unwissend seid, damit ihr nicht betrübt seid wie auch die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird auch Gott die durch Jesus Entschlafenen mit ihm bringen. Denn dieses sagen wir euch in dem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken, dem Herrn entgegen, in die Luft. Und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Das ist eine der ausführlichsten Stellen über die Entrückung. Es gibt ganz viele Stellen im Neuen Testament, die von der Entrückung sprechen. Aber oft nur kurz. Aber hier wird ausführlicher darüber berichtet und man beachte in Vers 17 den Ausdruck, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen. Da wird über die Entrückung gesprochen. In 1. Korinther 15 haben wir eine weitere ausführliche Stelle. Ab Vers 51, was Händel ja so wunderbar vertont hat, zuerst in einem Rezitativ und dann eine Arie. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn Posaune wird es. Und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Der Stachel des Todes ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unbeweglich, alle Zeit überströmend in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe nicht vergeblich ist. Im Herrn. Das sind die zwei ausführlichsten Texte, aber wir werden noch zahlreiche andere Stellen zusammen anschauen. Aber die muss man ganz besonders gut kennen, wenn es um das Thema die Entrückung geht. Und bevor wir zum eigentlichen Thema voranschreiten, möchte ich noch drei Märchen vorstellen und ihre Widerlegung. Das ist ganz wichtig, weil man immer wieder im Zusammenhang mit dem Thema Entrückung und ganz besonders mit Vor-, Nach- oder in der Mitte der Drangsal, Fragezeichen, konfrontiert wird, wird man mit diesen Märchen konfrontiert. Und zwar sogar von Leuten, die ernst zu nehmen sind. Aber das kann trotzdem sein, dass man irgendetwas erzählt, was einfach nicht geht. Erste Behauptung: In der Bibel gibt es keine Entrückung. Wie bitte? Ja, es gibt Leute, die sagen, das ist eine Erfindung. Die Bibel spricht nicht über Entrückung, das ist eine Irrlehre. Gut, wir hatten gerade gelesen, 1. Thessalonicher 4, Vers 17, entrückt in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Also die Bibel spricht darüber, damit ist das Märchen vom Tisch. Jetzt habe ich noch ein technisches Problem. Mein Computer stürzt nächstens ab, ich muss schnell Strom sichern. Ich hoffe, das war die letzte technische Panne, aber wir leben damit. Zweites Märchen. Vor Darby, das war ein bekannter Bibellehrer im 19. Jahrhundert, er lebte von 1800 bis 1882. Vor Darby, 1830, hat niemand an eine Vorentrückung geglaubt. Das wird behauptet. Das sei eine Erfindung von John Nelson Darby. Nun, man muss dem entgegenhalten. Zum Beispiel in den Schriften des sogenannten Pseudo-Ephraim. Man weiß nicht ganz genau, wann er gelebt hat, dieser Schreiber. Das war also circa 4., 5., 6. Jahrhundert. Aber sehr weit zurück. Deutlich vor dem 19. Jahrhundert. Da schreibt dieser Bibellehrer in einer Schrift, die den Titel hat, über die letzte Zeit, den Antichristen und das Ende der Welt. Alle Heiligen und Erwählten werden vor der kommenden Drangsal zum Herrn erhoben werden. Damit ist klar gesagt, dass dieser alte Autor glaubte an eine Entrückung vor der Drangsal. Und das so lange Zeit vor Mr. Darby. Oder ich sage lieber Bruder Darby. Denn Darby hat, was die Prophetie anbetrifft, und die systematische Darstellung der prophetischen Ereignisse betrifft, hat er tatsächlich eine ganz außergewöhnliche Arbeit geleistet. Wenn man denkt, in der Reformation, da war das Anliegen zurück zur Heiligen Schrift. Nur die Schrift gilt. Wir können die ganze Tradition der Menschen auf der Seite lassen, aber das Wort Gottes, das gilt. Und die Reformatoren, die haben die grundlegenden Wahrheiten über die Errettung. Wie wird man errettet? Durch Glauben allein, ohne Werke und so weiter, das haben sie auf den Leuchter gestellt. Aber die Reformatoren haben gesagt, Ecclesia, semper reformanda est. Damals haben wir noch viel Lateinisch geschrieben. Das heißt, die Kirche muss ständig reformiert werden. Also sie sahen nicht ihre Zeit an als etwas Abgeschlossenes. Jetzt sind wir beim Wort zurück, wir haben alles wieder entdeckt. Sondern sie sagten, wir müssen in einem Prozess ständig reformiert werden, indem wir zurückkehren zur Heiligen Schrift. Jetzt fällt aber auf, wenn man die Kommentare der Reformatoren anschaut, Luther, Calvin und so weiter. Ich habe alle Werke von Calvin. Und zum Beispiel auch alle seine Auslegungen über die Bücher des Alten Testaments. Ganz viele riesige Bücher. Und über das Neue Testament. Aber was fällt auf? Alle Bücher im Neuen Testament, Offenbarung, hat er keinen Kommentar geschrieben. Warum? Und wenn man schaut bei den Propheten und auch Kleinpropheten, boah, ganz mager. Das war noch nicht die Zeit. Man hat viele grundlegende Wahrheiten. Wie wird der Mensch errettet, hat man wieder auf den Leuchter gestellt. Und dass allein die Bibel gilt und nicht die Tradition der Menschen. Aber das Studium der Themen, was ist denn die Bedeutung von Israel? Was ist die Gemeinde im Kontrast zu Israel? Und wie ist das genau mit der Wiederkunft Christi? Und so weiter. Das war im Hintergrund. Und im 19. Jahrhundert, in dieser großen Erweckungszeit, da hat Gott das Interesse neu geweckt. An der Weltmission und an dem Studium der Heiligen Schrift. Und gerade auch, nebst vielen anderen Themen, das Thema Prophetie, Bedeutung Israels, Bedeutung der Gemeinde im Kontrast zu Israel und so weiter. Und Darby hat hier Enormes geleistet. Also in seinen Schriften findet man eine Systematisierung von diesen Ereignissen der Zukunft in einer ganz grandiosen Art und Weise. Aber nicht nur bei ihm, auch bei anderen, die in der gleichen Erweckungsbewegung standen, die man nennt die Brüderbewegung. Wie zum Beispiel William Kelly und viele andere Autoren könnte man da zitieren, die haben Unwahrscheinliches eben ans Licht gebracht, indem sie eben zurückkehrten zum Wort und das, was die Reformatoren begonnen hatten, weitergeführt hatten über alle Schriften des Neuen Testaments. Und die haben da auch unglaubliche Kommentare geschrieben, die bis heute eben ganz grundlegende Kommentare geblieben sind. Sie sind natürlich in einer Art geschrieben, wovon Leute heute sagen würden, das ist irgendwie langweilig geschrieben. Weil einfach Text ohne Zwischentitel. Aber wer liest schon solche Bücher heute? Es gibt schon viele, das tun, aber die große Masse tut das nicht. Und sobald nicht der Text aufgelockert ist, oh, ist man überfordert. Und die sprachliche Gewandtheit, die nimmt ja allgemein ab. Man absinkt auf ein WhatsApp-Kommunikationssprachniveau, dann wird das schwierig. Aber dann verpasst man eben auch diese wunderbaren Erkenntnisse und Kommentare, die auch für die Gemeinde geschrieben worden sind bis heute. Also, Darby hat das nicht erfunden, das wurde schon früher gelehrt. Dann habe ich auf dem Skript noch hingewiesen auf eine Überlieferung, die heißt die Geschichte von Fradolcino. Fradolcino lebte 1250 bis 1307. Das war eine schillernde Persönlichkeit. Aber da wurde eine Geschichte geschrieben über diesen Mann und da wird gesprochen über eine Entrückung, die plötzlich stattfindet, quasi eben vor den Gerichten der Bibel, eine Art Vorentrückung. Aber weiter, Increase, Mather, das war ein puritanischer Pfarrer, wenn man so sagen kann auf Deutsch, 1693 bis 1723, dann John Gill, 1697 bis 1771. Auch da findet man den Gedanken von einer Entrückung, die unterschieden ist von dem Kommen des Herrn in Macht und Herrlichkeit. Also, lange vor Darby. Und weiter habe ich noch hingewiesen auf Morgan Edwards, 1722 bis 1795. Auch dort findet man das. Und ich habe geschrieben, etc., etc. Man könnte noch viel mehr dazu schreiben. Und wen das interessiert und auch weitere Quellen dazu haben möchte, als Beleg, habe ich darauf hingewiesen auf Jordan P. Ballard, A Case for the Pre-Tribulational Rapture of the Church, Seiten 5 bis 6, und James F. Stitzinger, The Rapture in 20 Centuries of Biblical Interpretation. Dann die genauen Angaben. Da ist man bedient. Also es ist nicht einfach meine Privatmeinung, sondern das ist klar abgestützt. Diese Märchen muss man nicht mehr akzeptieren. Die sind vom Tisch. Und es wurde auch Geld angeboten. Wer eine Stelle bringen kann, wo die Entrückung vor Darby gelehrt wurde, kriegt das Geld. Also, ich bin nicht gegangen und ich weiß nicht, ob ihr das wollt, aber da wäre noch was zu haben. Dritte Behauptung, drittes Märchen. Die sektierische Prophetin Margaret MacDonald war die Quelle von John Nelson Darbys Gedanken über die Vorentrückung. Und wirklich ernstzunehmende Leute verbreiten das. Und da ist doch klar, also wenn Darby diese Idee, neue Idee, hatte von einer falschen Prophetin, dann ist ja klar, da muss man nicht weiter über Vorentrückung etwas sich anhören. Aber Darby hat die Aussprüche dieser Frau als nicht vom Heiligen Geist kommend verurteilt. Also er selber hat diese Frau nicht als Prophetin Gottes gesehen. Und da kommt noch dazu, Margaret MacDonald lehrte, dass die Kirche sich auf den Antichristen vorbereiten müsse. Also sie lehrte gar nicht diese Vorentrückungslehre der Gemeinde wie John Nelson Darby. Der lehrte, nein, die Gemeinde wird gehen, bevor der Antichrist offenbar wird. Und dann haben wir bereits gesehen, die Vorentrückung wurde schon vor Margaret MacDonald gelehrt. Also sie kann nicht die ursprüngliche Quelle sein. Das geht ja sowieso nicht. Und auch da möchte ich wieder hinweisen auf das Buch von Jordan Ballard. Man findet das übrigens sehr leicht auf dem Internet. Kann es als PDF gratis runterladen. Und dort gibt es zahlreiche weitere Quellenangaben, die das klar belegen. Also mit diesen Märchen kann man mal abschließen und wirklich ernsthaft das Thema angehen. Und jetzt kommen drei Teile. Es geht ja um vor, nach oder in der Mitte der Drangsal. In einem ersten Teil möchte ich 16 Punkte vorstellen, Argumente vorstellen. Die Argumente sind für die Entrückung vor der großen Drangsal. Dann, in einem zweiten Teil geht es um Argumente für nach der Drangsal und die Widerlegung. Und da schauen wir uns insgesamt 8 Punkte an. Ja, ich habe ja gesagt, wir haben heute viel vor. Aber diese 8 Punkte sind dann gleich auch wieder Argumente für die Entrückung vor der Drangsal. Da haben wir nämlich schon eine Sammlung mit 24 Punkten. Und schließlich, drittens, Argumente für in der Mitte der Drangsal oder irgendwo in der Drangsal, ja, und ihre Widerlegung. Und da schauen wir uns dann noch einmal 5 Punkte an, die sich dann herausstellen als Argumente für die Entrückung vor der Drangsal. Also, erster Punkt. Die Erlösten sollten den Herrn zu allen Zeiten erwarten. Sie sollten nicht denken, dass zuerst der Antichrist kommen müsse oder die Drangsal beginnen sollte. Und da schließe ich mich jetzt wieder beim Vorwort an. Wir haben gesehen, die Thessalonicher als Vorbild, klare Bekehrung, dann ein Leben, in dem sie dem Herrn dienen und dabei ständig den Herrn erwarten, der sie erretten wird vor dem Zorn. Aber da möchte ich nicht nur an diese Stelle erinnern, 1. Thessalonicher 1, sondern auch 1. Korinther 15, 22. In den Grüßen des Apostels am Schluss dieses ernsten Briefes, da sagt der Apostel, es ist natürlich nicht 15, sondern 16, am Schluss eben, ein Schreibfehler, 16, Vers 22, ab Vers 21, der Gruß mit meiner des Paulus Hand. In jedem Brief, den der Apostel diktiert hatte, hat er am Schluss eigenhändig geschrieben, damit man anhand der Handschrift erkennen konnte, dass der Brief echt war. Ja, in 2. Thessalonicher 3 wird das gesagt, in jedem Brief ist das das Erkennungszeichen. Da kann man die Briefe untereinander vergleichen. Oh, gleiche Schrift. Das war ganz wichtig, um zu beweisen, das ist paulinisch. Und da sagt er, der Gruß mit meiner, des Paulus Hand, wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht lieb hat, der sei verflucht. Maranatha, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch. Meine Liebe sei mit euch allen in Christus Jesus. Amen. In diesen Grüßen am Schluss fügt er einen aramäischen Satz an. Ich habe so gelesen, wie meistens auf Deutsch gelesen wird, Maranatha. Aramäisch würde man aussprechen, Maranatha. Maranatha. Maran, der Herr, Atta, kommt. Das war ein Gruß der Gläubigen, der immer wieder daran erinnert, sei bereit, der Herr kann jederzeit kommen. Das ist das Kennzeichen des christlichen Lebens, dem Herrn dienen und ihn erwarten. Und wichtig, am Schluss von 1. Thessalonicher 4, bei dieser großen Entrückungsstelle haben wir gelesen, so ermuntert nun einander mit diesen Worten. Also die Gläubigen sollen sich immer wieder daran erinnern, der Herr kommt, bist du bereit? Maranatha, aber man darf ja ruhig sagen, Maranatha. Es kommt nicht auf die Betonung an. Der Sinn ist wichtig, der Herr kommt. Und diesen aramäischen Satz haben auch die griechisch sprechenden Christen übernommen, eben als ein ganz besonderes Bekenntnis zur Wiederkunft des Herrn Jesus und zu seiner Erwartung jederzeit, vielleicht heute. Und dann möchte ich erinnern an Offenbarung 22, Vers 20. Das ist der Abschluss der Bibel. Und da haben wir also ein Schlusswort des Herrn Jesus an die Gemeinden. Der Jesus sagt nämlich in Kapitel 22, dass er dieses Wort gesandt hat, um zu bezeugen in den Gemeinden. Und zwar Vers 16, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge zu bezeugen in den Gemeinden. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Und dann kommt's. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Also das Schlusswort der Bibel, ab diesem Kapitel darf man keine weitere Offenbarung hinzufügen. Keine Prophetie. Das letzte prophetische Buch der Bibel ist zugleich auch der Abschluss der gesamten Bibel. Und es wird hier gesagt, weh, wer da noch etwas hinzufügt, eine neue Offenbarung, dem wird Gott die Plagen hinzufügen aus dem Buch. Und da sagt der Jesus eben, dass er wiederkommt und die Gemeinde sagt, und zwar der Heilige Geist, der in der Gemeinde wohnt, und die Braut, komm. Und dann Vers 20, der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Oder besser, es ist eigentlich ein adverbialer Ausdruck. Also adverbial bedeutet, hier wird das Verb beschrieben. Ich komme schnell. Ja, schnell bedeutet, wie kommt er? Schnell, überraschend, plötzlich. Das ist der Sinn. Ich komme schnell. Und dann schließt die Bibel mit Amen. Komm, Herr Jesus. Die Gemeinde antwortet. Also es hört auf mit dieser Erwartung, der Herr kommt, und zwar plötzlich. Maranatha. Der Herr kommt, vielleicht heute. Und der letzte Satz, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit allen Heiligen. Amen. Das brauchen wir bis in den Moment, wo er schnell und plötzlich kommen wird. Und das heißt eben, auch wenn wir daran festhalten, der Herr könnte heute kommen, um 21.23 Uhr. Ja, zum Beispiel, ja. Und ich sage, wenn der Herr heute käme, wäre das im Prinzip keine Überraschung. Denn er kann jederzeit kommen. Aber natürlich werden wir um 21.23 Uhr alle sehr überrascht sein. Obwohl wir dann sagen können, ja, wir hatten dann ein paar Stunden vorher, um 15.16 Uhr hatten wir davon gesprochen. Ja, es müsste eigentlich gar keine Überraschung sein. Der Herr könnte kommen. Aber eben, wenn dann die Ereignisse kommen, plötzlich, die Posaune schallt, denn Posaunen wird es, und die Toten werden auferweckt werden, und wir werden verwandelt und dem Herrn gegengerückt werden. Eine dramatische Sache. Und alles geht ganz schnell. Ich komme schnell, eilends. Amen. Komm, Herr Jesus. Und das war also, das ist der erste Punkt, eine ganz wesentliche Sache für die Erlösten, alle Zeit erwarten. Und wenn man eben nicht glaubt an eine Vorentrückung, sondern sagt, nein, das wird nach der Drangsal sein, dann kann man gar nicht denken, um 21.23 Uhr heute kommt vielleicht der Herr. Das geht gar nicht, weil die große Drangsal hat noch nicht stattgefunden. Und der Angriff von Norden, bei dem Israel überrannt wird, das ganze Land verbrannt, 2/3 der Bevölkerung kommen um, das ist alles noch nicht geschehen. Aber das wird in der großen Drangsal geschehen. Zacharja 13, Vers 8, Joel 2 und. Ja, das ist ja nicht geschehen, also kann sicher heute nicht kommen. Und das ist ganz gefährlich, wie wir noch sehen werden, wenn wir den Herrn eben mit seinem Kommen auf irgendwann hinausschiebt. Es war also stets für die Gläubigen eine Erwartung ohne prophetische Vorbedingung. Matthäus 24, 48 warnt vor der Meinung, dass der Herr bestimmt noch lange nicht kommt. Schlagen wir auf. Endzeitrede auf dem Ölberg. Matthäus 24. Der Herr Jesus spricht in einer Art Gleichnis. Wenn aber jener Knecht, jener böse Knecht, in seinem Herzen sagt, mein Herr bleibt noch aus oder verzieht zu kommen und anfängt, seine Mitknechte zu schlagen und isst und trinkt mit den Betrunkenen, so wird der Herr jenes Knechtes kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet und einer Stunde, die er nicht weiß. Dieser böse Knecht stellt also solche dar in der Christenheit, die denken, ja, Wiederkunft Christi. Jetzt kann ich mal noch so handeln, wie ich das will und ich mir das vorstelle. Das heißt also, die ständige Erwartung des Herrn hat einen heiligen Einfluss auf unser Leben, dass wir Dinge nicht tun würden, wenn wir erwarten, der Herr könnte heute kommen und uns dabei überraschen. Und darum ist es ganz gefährlich, denn das ist eine Bremse für das normale Christenleben, das eine fortschreitende Heiligung, ein fortschreitendes dem Herrn ähnlicher werden beinhaltet. Und das wird hier eben vorgestellt als große Warnung. Und dann wird man auch zum Genießer. Isst und trinkt, ja, essen und trinken ist schon recht, sonst sterben wir. Und Es gibt noch mehr Gründe, um essen und zu trinken, als nur zu überleben. In Prediger 2 lesen wir, wer kann genießen ohne ihn? Ja, die guten Gaben Gottes, irdischen Gaben, die dürfen wir mit Dank aus den Händen des Schöpfers nehmen und genießen in dem Sinn, dass wir eben das in Gemeinschaft mit dem Herrn tun. Und diese Art von Genuss ist die schönste Art von Genuss. Und das bewahrt auch vor Fressen. Denn man kann nicht genießen mit ihm, wenn man viel zu viel Pizza isst. Ja, zum Beispiel. Es kann ja auch etwas anderes sein. Aber dieses erste Argument würde mir eigentlich schon reichen. Eigentlich können wir jetzt nach Hause gehen. Und das ist für mich schon klar. Also in der Mitte, das geht nicht. Nach der Drangsal geht auch nicht, weil damit würde diese ständige, erwartende Haltung kaputt sein. Aber wir gehen doch weiter. Zweitens, bei der Entrückung wird der Herr für die Seinen kommen. Bei der Wiederkunft in Macht wird er mit den Seinen kommen. Jetzt schauen wir uns nochmal die Punkte an. Also hier, der erste Punkt war, die Thessalonicher dienten dem Herrn nach ihrer Bekehrung und erwarteten ihn ständig, damit er käme, um eben sie zu entrücken. Und jetzt der zweite Punkt, da müssen wir den Unterschied checken. Die Bibel sagt, bei der Entrückung kommt der Herr für die Gläubigen. Und bei seiner Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit, das rote Dreieck symbolisiert den Ölberg in Jerusalem, wo seine Füße darauf stehen werden, Zacharja 14. Da sagt die Bibel, er kommt mit den Gläubigen. Schlagen wir auf, 1. Thessalonicher 1, 9 bis 10, haben wir schon gelesen, aber ich wiederhole, die Thessalonicher dienen dem lebendigen Gott und erwarten, da auf der Erde, seinen Sohn aus den Himmeln, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Also er kommt für die Gläubigen, um sie zu retten vor dem Zorn Gottes, der diese Welt treffen wird. Aber jetzt schauen wir uns die andere Stelle an, 1. Thessalonicher 3, Vers 13. Das sagt im selben Brief der Apostel Paulus, um eure Herzen zu befestigen, dass ihr untadelig seid in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Also das sind zwei verschiedene Dinge. Da kommt er für die Gläubigen, die auf der Erde sind, und da kommt er aus dem Himmel mit den Gläubigen. Und auch Zacharja 14 sagt, dass der Herr Jesus, der Messias, kommt auf den Ölberg und alle Heiligen mit ihm. Mit ihm. Und jetzt versteht man eigentlich auch, warum dieser Unterschied. Ja, der Herr muss die Gläubigen auf der Erde zuerst raufholen in den Himmel, um dann nachher mit ihnen zu kommen. So einfach ist die Logik. Da könnte einer sagen, ja, ja, ja. So verstehen wir das. Am Ende der Drangsal kommt Jesus Christus bis in die Wolken, dann werden alle Gläubigen ihm entgegengerückt, okay, und dann? Und dann kommt er mit ihnen runter. Es braucht gar keinen Unterschied. Ist doch dasselbe. Ja, aber in 1. Thessalonicher 4 haben wir gelesen, werden ihm entgegengerückt werden, und also werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Er kommt, um die Gläubigen in den Himmel zu holen. Und an dem Abschiedsabend vor der Kreuzigung, als die Schatten der Schädelstätte schon auf den Herrn Jesus gefallen waren, da sagt er doch in Johannes 14 Folgendes, im vertrauten Kreis der 11 Jünger, Johannes 14, Vers 2. In dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Er spricht von dem himmlischen Tempel. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte, werde ich euch eine Stätte bereiten. So komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit, wo ich bin, auch ihr seid. Aha. Bei der Entrückung kommt der Herr, um die Gläubigen heimzuholen, ins Haus des Vaters. Und das geschieht natürlich nicht, indem sie auf die Erde kommen, von den Wolken wieder runter, um auf der Erde zu sein. Nein, sie gehen in den Himmel. Also darum zweitens, check den Unterschied. Drittens. Zuerst, ich lese aus dem Skript vor, zuerst muss die Vollzahl der Nationen eingehen. Dann wird Israel gerettet werden. Römer 11, 25 bis 27. Gott hat eine bestimmte Zahl von Menschen festgelegt, die zur Gemeinde, genannt im Neuen Testament auf Griechisch Ekklesia, dem Leib Christi, gehören werden. Danach wird Israel wieder den Platz als Gottes Zeugnis auf Erden einnehmen. Wie im Alten Testament vor Pfingsten. Ich war Römer 9 bis 11 zeigt, im Alten Testament war Israel Gottes Zeugnis hier auf der Erde. Und dann kam die Verwerfung des Messias durch die Masse des Volkes. Und dann erklärt Römer 9 bis 11, Israel als Nation ist deswegen auf die Wartebank gestellt. Ich sage es jetzt mit meinen Worten. Auf die Seite gestellt und die Gläubigen aus den Nationen haben den Platz als Zeugnis auf der Erde bekommen. Die Gläubigen, die zur Gemeinde gehören. Zusammen mit all denen aus Israel, die sich eben doch bekehrt haben. Und dann wird aber klar gemacht, das ist nur für eine gewisse Zeit. Gott hat eine ganz bestimmte Zahl von Menschen festgelegt, die gehören zur Gemeinde. Und wenn der Letzte, der zu dieser Zahl gehört, sich bekehrt, dann kommt die Zeit, wo Israel wieder das Zeugnis übernimmt, wie im Alten Testament. Also Römer 9 bis 11 macht klar, Israel als Nation ist von Gott nicht verworfen, sondern nur für eine gewisse Zeit auf die Seite gestellt, das ist nämlich die Zeit der Gemeinde, wo gläubige Juden und gläubige Heiden zusammen die Gemeinde bilden und wenn die Vollzahl voll ist, dann wird Israel gerettet werden. Jetzt lesen wir das genau vor, wie es da genau lautet. Römer 11, 25. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet, dass Israel zum Teil Verhärtung widerfahren ist, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen ist. Und so oder und dann wird ganz Israel errettet werden. Also Israel zum Teil verblendet, erkennt den Messias nicht, aber das bleibt nicht ewig, sondern nur bis die Vollzahl der Nationen eingegangen ist. Übrigens, das bedeutet nicht, dass Gott nur eine bestimmte Zahl von Menschen retten will. Sondern das bedeutet, dass Gott nur eine bestimmte Zahl von Menschen zur Gemeinde hinzufügt. Nicht wahr? Im Alten Testament, die Gläubigen, Adam, Noah, Abraham, Isaac, Jakob, Mose, David, das waren errettete Gläubige. Aber die gehörten nicht zur Gemeinde. Die Gemeinde gab es im Alten Testament nicht. Darum sagt der Herr Jesus in Matthäus 16, wo er in den Evangelien zum ersten Mal über die Gemeinde spricht, über die Ekklesia, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und die wurde erst gebaut ab dem Pfingsttag. Ja? Also, aber Gott hat festgelegt, welche Menschen gehören einmal zur Gemeinde, zum Leib Christi. Und diese alttestamentlichen Gläubigen, die sind nicht verloren, aber die gehören nicht zur Gemeinde. Und wir werden heute noch sehen, nach der Entrückung der Gemeinde werden noch ganz viele Menschen aus allen Nationen zum Glauben kommen und errettet werden. Aber die werden nicht zur Gemeinde gehören. Und das ist Gottes Souveränität. Er kann entscheiden, wer dazu gehört, wer dazu gehört. Warum wurde ich nicht 1827 in Ägypten geboren? Ich meine 1827 vor Christus. Sondern ich bin 1958 geboren. In Zürich. Und ich habe das Evangelium gehört, durfte mich bekehren und jetzt gehöre ich zur Gemeinde, zum Leib Christi. Das hat Gott souverän festgelegt, wann jemand das Evangelium hören kann. Aber die alttestamentlichen Gläubigen, die sind errettet für alle Ewigkeit. Also, man muss das richtig verstehen, diese Vollzahl der Nationen. Aber Gott hat also festgelegt, das Evangelium soll in der ganzen Welt gepredigt werden, in den vergangenen 2000 Jahren. Und alle, die zum Glauben ans Evangelium kommen, werden versiegelt mit dem Heiligen Geist und gehören zum Leib Christi. Und wenn der Letzte, muss ich vorstellen, vielleicht heute trifft man noch jemanden an, gibt ihm ein gutes Buch oder hat ein gutes Gespräch mit ihm, er kommt zum Glauben, ist der Letzte. Boah, dann wird es posaunen. Ja, und dann gehen wir. Und also wird ganz Israel errettet werden. Ich habe schon gesagt, Zachariah 13, Vers 8, zwei Drittel im Land Israel. Nach den heutigen Zahlen wären das 4 Millionen. Es gibt heute 6 Millionen Juden im Land. Zwei Drittel, Zachariah 13, Vers 8, werden im Land durch den Angriff von Norden, bei dem das ganze Land verwüstet werden wird, umkommen. Aber ein Drittel wird in dieser großen Drangsal sich bekehren und werden Yeshua, so sagt man auf Hebräisch, Jesus. Es kommt aber nicht auf die Aussprache an. Jesus ist einfach die griechische Aussprache für Yeshua. Ja, und in Israel sagt man Yeshua, auf Hebräisch, und auf Deutsch sagt man Jesus. Und dabei sollen wir bleiben. Ja, und sie werden ihn als Messias erkennen und sich bekehren. Und weil dann nur diese 2 Millionen plus überleben, dann ist das ganz Israel. So wird ganz Israel gerettet werden. Und die werden nach der Entrückung zum Glauben kommen und werden das Zeugnis übernehmen. Als Israeliten, die gehören nicht zum Leib Christi. Eben, man muss diesen Unterschied, drittens Nationen, Israel nach Römer 11, 25 verstehen. Und da geht das auf. Die Gemeinde muss gehen, damit eben Israel wieder diesen Platz einnehmen kann. Wir werden dazu noch weitere Punkte sehen später. Aber wir müssen vorankommen. Viertens, in den Lehrbriefen, die ja speziell geschrieben worden sind für die Gemeinde, nicht wahr? Diese 21, 3x7 Briefe im Neuen Testament, die sind ganz spezifisch für die Gemeinde, den Leib Christi, geschrieben worden. Und in diesen Lehrbriefen des Neuen Testaments werden die Erlösten der Gemeinde nie vor den Gefahren in der großen Drangsal gewarnt. Oder wie sie mit dem Antichrist umgehen müssen. Wer nie? Das ist kein Thema. Und das hat schon seine Bedeutung. Also, hier sieht man so eine alte Handschrift des Neuen Testaments, repräsentativ für die Lehrbriefe des Neuen Testaments für die Gemeinde. Aber die Gemeinde wird nicht für die große Drangsal vorbereitet. Aber Drangsal, natürlich. Durch Drangsale, durch Nöte gehen wir alle hindurch. Jeder von uns könnte eine große Geschichte erzählen über alles, was er in seinem Leben schon erfahren hat an Nöten und Drangsalen. Und übrigens, der Apostel Paulus hat die Gemeinden ganz allgemein so belehrt, das ist übrigens gerade eine Vernichtung des Wohlstandsevangeliums, dass es einem immer gut gehen muss. Nein, er sagt in Apostelgeschichte 14, Vers 22, er besucht da junge Gemeinden und es heißt dort, dass er mit Barnabas zusammen die Seelen der Jünger haben sie befestigt und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Müssen. Das muss so sein. Wir gehen durch viele Nöte und die ganze Kirchengeschichte ist voll von notvollen Geschichten. Drangsalen. Ja, aber da steht nicht, dass wir durch die große Drangsal in das Reich Gottes eingehen müssen. Sondern durch viele Drangsale. In Nordkorea ist die Lehre unter den Christen verbreitet, wir sind heute in der großen Drangsal. Und das verstehen wir, weil die Verfolgung so schrecklich ist und so viel Übereinstimmung zeigt mit der großen Drangsal, die aber noch bevorsteht, wenn der Antichrist da sein wird. Aber es stimmt nicht. Sie sind in großer Drangsal, aber sie sind nicht in der großen Drangsal. Das ist ganz wichtig, diesen Unterschied zu verstehen. Und für all diese Nöte und Trübsale, da haben wir im Neuen Testament ganz viele Anweisungen, wie wir damit umgehen müssen. Aber es wird nirgends gesagt, dass die Gemeinde durch die große Drangsal und gehen muss und dem Antichristen begegnet und wie sie dem Antichristen widerstehen muss. Das steht nicht in den Lehrbriefen des Neuen Testaments. Das könnte jemand sagen, aber in der Offenbarung. Ja, dazu kommen wir jetzt. Das ist Punkt 5. Ja, wenigstens eine Seite haben wir schon geschafft. Die Offenbarung besteht gemäß Kapitel 1, Vers 19 aus drei Teilen. Der Herr Jesus sagt zu Johannes, als er ihm in Offenbarung 1 erschienen war, in Herrlichkeit auf Patmos, schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was geschehen wird nach diesem. Nun, das sind drei Teile. Was du gesehen hast, das ist Kapitel 1. Die Erscheinung des Herrn Jesus in seiner Herrlichkeit, wie er kommen wird, einmal als König der Welt und Richter der Welt. Aber dann sagt der Herr Jesus, und was ist? Was ist, bezieht sich auf Kapitel 2 und 3. Denn der dritte Teil heißt ja, was geschehen wird nach diesem. Und wenn man nachliest in Kapitel 4, Vers 1, dort heißt es, nach den sieben Sendschreiben an die sieben Gemeinden, da steht dort in Kapitel 4, Vers 1, nach diesem sah ich und sehe, eine Tür war aufgetan in dem Himmel. Und die erste Stimme, die ich wie die einer Posaune mit mir hatte reden hören, sprach, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Ah, der dritte Teil beginnt ab Kapitel 4, Vers 1. Also, was ist, das ist Kapitel 2 und 3. Da haben wir die Gemeinde als Zeugnis hier auf der Erde. An sieben Gemeinden werden Briefe gerichtet. Diese sieben Gemeinden werden dargestellt als goldene Leuchter. Also siebennamige, goldige Leuchter. Die eben göttliches Licht verbreiten müssen. Und sie werden auch dargestellt als Sterne, die in dieser Welt, die dunkel ist, als Himmelslichter zeugnishaft das Licht verkündigen. Und der Leuchter, der war im Heiligtum. Das ist, sie verbreiten in den Gemeindezusammenkünften Licht für die Gläubigen. Also, da haben wir in Kapitel 2 und 3 die Gemeinde als Zeugnis hier auf Erden. Nicht Israel, sondern die Gemeinde. Und dann wird Johannes entrückt in den Himmel. 4 Vers 1. Komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Und diese Stimme tönt wie eine Posaune. Auch bei der Entrückung wird es Posaunen. Dieser letzte Apostel, repräsentiert die Gemeinde und geht in den Himmel. Und erst danach sieht er, wie Jesus Christus, das Lamm Gottes, das Buch mit den 7 Siegeln nimmt. Und er allein ist würdig, diese Siegel zu brechen. Und mit jedem Siegel kommt ein furchtbares, göttliches Gericht über die Welt. Das erste Siegel, ein Reiter auf einem weißen Pferd, gekrönt, ein Krieger. Das ist nicht Jesus Christus. Jesus Christus kommt in Kapitel 19, Vers 11, auf einem weißen Pferd, gekrönt, als Krieger. Aber hier, das erste Siegel, das ist der, der ihn imitiert, der Antichrist. Ein göttliches Gericht für die Welt. Aber Johannes ist entrückt im Himmel. Und dann kommen diese Siegelgerichte. Und bei jedem Siegel geschieht etwas Schreckliches. Aber beim siebten Siegel passiert nichts. Warum? Weil der Inhalt des siebten Siegels besteht aus 7 Posaunengerichten. Bei jeder Posaune, die dann geblasen wird, kommt wieder ein schreckliches Gericht über die Erde. Nur bei der 7. Posaune geschieht zunächst nichts. Warum? Weil die 7. Posaune besteht aus 7 Schalengerichten, die nachher beschrieben werden. Und das sind die letzten Schläge über die Welt und dann kommt Jesus Christus aus dem Himmel. Begleitet, nicht allein. Eben mit den Heiligen zusammen. Also haben wir in der Offenbarung gerade durch die Einteilung klar, Kapitel 2 und 3, das Zeugnis der Gemeinde auf der Erde. Licht zu verbreiten. Für die Welt und für die Gläubigen. Aber dann hinauf in den Himmel und dann kommen die Gerichte. Und zwar so systematisch. 7, 7, 7. Und das Ganze ist noch so schön aufgebaut. Hier gibt es ständig Einschübe, die den Hintergrund dieser Gerichtszeit beschreiben. Da wird auch zurückgegriffen und vorausgegriffen zeitlich. Und zwar sind diese Einschübe immer vor einer Nummer 1 und zwischen 6 und 7. Vor Nummer 1, 6 und 7. Nummer 1, 6 und 7. Und dann nochmals. Eben nach 7. Und das gibt wie viele Einschübe? 7 Einschübe. Merkt man, das ist ein literarisches Wunderwerk. Wie in der Natur ist alles mathematisch. Gottes Wort ist auch von Gott. Und darum ist es so wunderschön mathematisch. Also, ich fasse zusammen. Nach der Gemeindezeit, das was ist, kommt eben die Zeit der Gerichte. Das heißt, nach dem Zeitalter der Gemeinde als Zeugnis Gottes auf Erden. Und das bringt uns zu Punkt 6. In Offenbarung 6, Vers 9, jetzt sind wir da in diesen Siegelgerichten, und da wird das 5. Siegel beschrieben. Und als es, das Lamm Gottes, das 5. Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, bis wann, o Herrscher, der du heilig und wahrhaftig bist, richtest und rächest du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Es wurde ihnen, einem jeden, ein weißes Gewand gegeben. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet sein würden, die ebenso wie sie getötet würden. Also Johannes sieht im Himmel, er ist immer noch oben, im himmlischen Tempel, im Vorhof, sieht er den Altar, den Brandopferaltar, wie hier auf dem Bild. Und am Fuß, da wo man beim Altar das Blut der Opfer hingoss, da sieht er die Seelen der Märtyrer im Himmel. Die sind bereits oben, als Verstorbene, Aber die Seelen im Jenseits, die kann er sehen. Und die sind bei vollem Bewusstsein. Die machen keinen Seelenschlaf. Ja? Die hören nicht auf die Irrlehre, die besagt, nach dem Tod gibt es einen Seelenschlaf. Nein, die sind da. Und die beten. Und die bitten Gott um Rache. Und jetzt sind wir aber erstaunt. In der Bergpredigt, in Matthäus 5, sagt der Herr Jesus, dass wir für unsere Feinde beten sollen. Und dass wir unsere Feinde segnen sollen. Segnen heißt auf Griechisch gutes Reden. Gutes Wort sagen. Also, wenn man nur schon jemandem ganz bewusst einen guten, gesegneten Tag wünscht, dann segnet man ihn. Aber der Jesus sagt, segnet eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Nirgends wird gesagt, dass wir um Rache bitten sollen. Das geht gar nicht. Aber es gibt doch diese Rachepsalmen. Natürlich. Die sind prophetisch für die Zeit der Gerichte. Wenn Gott Gerichte über die Welt bringen wird, und dann wird das ganz anders sein. Aber wie war das bei Stephanus, als er gesteinigt wurde? Hat er gesagt, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Aber da hat er auch gesagt, rechne ihm diese Sünde nicht zu. Keine Rache. Wir leben jetzt in der Zeit der Gnade, wo wir das Evangelium der Gnade in der ganzen Welt verbreiten. Aber das wird eben geändert werden, wenn die Zeit des Gerichts kommt, des Zornes Gottes über die Welt. Und da lese ich aus Jesaja 26, ich habe das auf dem Blatt auch angegeben. Da hört man die Gläubigen aus Israel, also die Zeit, wenn Israel gerettet wird. Und wie beten, wie reden die? Jesaja 26, Vers 9. Mit meiner Seele verlangte ich nach dir in der Nacht. Ja, mit meinem Geist in meinem Innern suchte ich dich eifrig. Denn wenn deine Gerichte die Erde treffen, so lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. Wird dem Gottlosen Gnade erwiesen, so lernt er nicht Gerechtigkeit. Im Land der Geradheit handelt er Unrecht. Und er sieht nicht die Majestät des Herrn. Also, wird dem Gottlosen Gnade erwiesen? Das ist die Zeit heute. Und darum gibt es so viele Menschen, die die Gnade missbrauchen. Ja? Aber, wenn die Zeit der Gerichte kommt, dann ist alles anders. Und dann werden diese Gläubigen um Rache beten. Und Rachepsalmen werden dann ihre Bedeutung haben. Aber man muss in der Bibel die Dinge richtig zuordnen. Das Wort richtig teilen, sagt 2 Timotheus 2. Und wenn man das jetzt beziehen würde auf die jetzige Zeit, das wäre katastrophal. Dann würden sich Leute irgendwie, wenn sie denken, die Regierung war nicht recht gegen uns, dann rächen wir uns. Das geht gar nicht. Nein, sogar für unsere Feinde sollen wir beten. Aber wie ist das möglich im Neuen Testament, ein Gebet um Rache? Ja eben, man muss die Zeiten unterscheiden. Die Gemeinde ist oben. Und jetzt die Zeit der Gerichte. Und da beten diese Märtyrer anders. Punkt 7 auf unserem Blatt. In Offenbarung 11 werden die zwei Zeugen beschrieben, die während der ersten 3,5 Jahre der 70. Jahrwoche wirken werden. Sie werden ihre Feinde mit Plagen bestrafen. Das passt nicht zur Zeit der Gnade. Das heißt zur Zeit der Gemeinde, in der um Gnade für die Feinde gebetet wird. Es passt aber zur Zeit der Gerichte, wenn Israel wieder das Zeugnis tragen wird. Also, hier sehen wir ein Schema. Das Schema findet man auch in meiner Vortragsserie auf meinem YouTube-Kanal Roger Levy Live. Es gibt eine Serie von 4 Folgen über die ganze Offenbarung, Kapitel für Kapitel. Und Da wird das alles viel detaillierter erzählt. Jetzt gehen wir einfach so Punkt für Punkt durch. Aber wer das nacharbeiten möchte, die Informationen sind ganz leicht zugänglich. Am Schluss des Skripts habe ich verschiedene Vorträge noch angegeben, die man sich eben anhören kann, um gewisse Dinge, die jetzt nur gestreift werden, zu vertiefen. Da erkläre ich, vor der Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit, also hier, wenn er kommt, als Richter der Welt, wird es eine Zeit geben von 7 Jahren, die ganz entscheidend sein werden. Das ist die sogenannte 70. Jahrwoche. Eine Jahrwoche dauert nicht 7 Tage, sondern 7 Jahre. Die 70. Jahrwoche Daniels. Und die ist in der Bibel aufgeteilt in 3,5 und 3,5 Jahre. Die zweiten 3,5 Jahre werden in der Bibel genannt die große Drangsal. Nicht eine Drangsal, sondern die große Drangsal. Und davor gibt es schon 3,5 Jahre, die werden genau angegeben, 1260 Tage. Das sind 3,5 Jahre. Und in diesen ersten 3,5 Jahren werden diese 2 Zeugen aus Offenbarung 11 in Jerusalem Zeugnis ablegen. Und die werden 3,5 Jahre den Himmel verschließen, dass es nicht mehr regnet in Israel. Völlige Dürre. Und die werden auch die Fähigkeit haben, wenn Feinde sie angreifen wollen, dann werden sie mit Feuer vernichtet werden. So wie bei Elia, wo wir genau das finden. Wie bei Elia Feinde mit Feuer vom Himmel vernichtet wurden. Und die können auch Wasser in Blut verwandeln. Und jede mögliche Plage können sie über die Menschen bringen. Ja, was haltet ihr von solchen Missionaren? Ja? Die gehen irgendwo zu einem Stamm und wenn der nicht hören will, dann kommt Feuer über sie und das Wasser wird zu Blut, sie können es nicht mehr trinken und so weiter. Merkt man, da sind wir nicht in der Zeit der Gnade. Das ist die Zeit, wenn 2 Zeugen aus Israel, die nach der Entrückung das Zeugnis tragen werden, die werden da eben so wirken in der Zeit der Gerichte, in der Zeit des Zornes Gottes. Und dieser Zorn Gottes wird die Menschen treffen. Warum kann man sagen, die werden in den ersten 3,5 Jahren wirken, nicht in den zweiten? Ganz einfach. Man muss für sich Offenbarung 11 lesen. Und da wird gesagt, dass die nach der erfüllten Zeit von 1260 Tagen werden die von ihren Feinden getötet werden. Und dann werden ihre Leichname in den Straßen von Jerusalem liegen. Und die ganze Welt wird sich freuen, dass die endlich tot sind. Und die Nationen sehen sie in den Straßen liegen. Früher hat man gespottet, wie kann das sein? Die Bibel ist ein Märchenbuch. Wir können doch nicht alle möglichen Nationen 2 Tote in den Straßen von Jerusalem sehen. Ja gut, die wussten eben noch nicht, dass es einmal möglich sein wird mit Webcam und so, ja? Und das ist auch schon fast Steinzeit, mit Fernsehapparaten, ja, kann man weltweit. Das steht so in Offenbarung 11. Und die werden einander Geschenke schicken. Aber nach 3,5 Tagen werden die auferstehen. Und dann werden sie entrückt werden in den Himmel, werden hinaufgehen in den Himmel. Ja, aber nach den zweiten 3,5 Jahren kommt ja Jesus Christus als Richter der Welt. Da können sie nicht mehr Geschenke verschicken. Ja, dann ist aus, ja. Das geht nur auf mit den ersten 3,5 Jahren. Und noch etwas. Man kann zeigen, in der Offenbarungsserie lege ich das da, die ersten 6 Siegel, die geschehen nach der Entrückung zuerst. Und das 7. Siegel eröffnet die große Drangsal. Aber das 7. Siegel besteht ja dann aus 7 Posaunen und 7 Schalengerichte, nicht wahr? Und dann habe ich noch etwas hineingetan. Sieht man das hier? X. Eine Zeit X. Ja, warum? Diese letzten 7 Jahre vor der Wiederkunft Christi, die beginnen damit, dass offiziell von einem westlichen Diktator mit Israel ein Bund geschlossen wird für 7 Jahre. Ein Sicherheitsbündnis. Und am Tag dieses Bundesschlusses beginnen die 7 Jahre. Nirgends wird gesagt, dass die Entrückung am Tag des Bundesschlusses stattfinden muss. Also ist da noch eine unbekannte X drin. Und jetzt etwas ganz Wichtiges. Heute sehen wir immer mehr, wie die Schachfiguren für das, was in diesen 7 Jahren geschehen wird, geopolitisch aufgestellt werden. Aber wir sind immer noch da. Das heißt, X wird immer kleiner. Aber die Bibel hat nie gesagt, wie lange X ist. Und darum konnten die Gläubigen zu allen Zeiten den Herrn erwarten. Der Herr hätte auch 1625 kommen können. Oder im Jahr 1000. Weil X nicht festgelegt war. Das hat Gott bewusst nicht verraten, damit diese ständige Erwartung die Gläubigen zu allen Zeiten kennzeichnen könnte. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Acht. Wenn wir jetzt die Offenbarung studieren, von Kapitel 4 bis 19, da haben wir die Zeit also ab der Entrückung bis zur Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit. Und da haben wir all diese 7 Einschübe, die zeigen den Hintergrund und so weiter. Und da wird die Gemeinde nie auf der Erde erwähnt, sondern erwähnt wird Israel als Zeugnis Gottes. Nämlich in Kapitel 7, zuerst mal die 144.000 aus Israel, die von Gott ein besonderes Siegel bekommen, um in den Zeiten der Not besonders bewahrt zu bleiben. Und dann, davon getrennt, wird in Kapitel 7, ab Vers 9, beschrieben eine unzählbare Schar von Menschen aus allen Nationen, allen Völkern, allen Stämmen und allen Sprachen. Die gehen durch die große Drangsal hindurch und dann zum Tempel nach Jerusalem, um das Laubhüttenfest zu feiern. Das ist nicht die Gemeinde. Die Gemeinde darf nicht das Laubhüttenfest feiern. Ja, im Galaterbrief sagt Paulus vorwurfsvoll zu den Galatern: Ihr beobachtet Tage, Monate und Jahre. Ich fürchte, ob ich etwa vergeblich um euch gearbeitet habe. Es gab nämlich Irrlehrer, die wollten die nichtjüdischen Gläubigen ins Judentum hineinführen und sie sollten Pessach feiern und Sukkot, Laubhütten und so weiter. Geht gar nicht! Im Neuen Testament sehen wir, nur jüdische Christen durften weiterhin diese Feste feiern. Aber nicht die aus den Nationen. Weil die Gemeinde eben nicht eine jüdische Untergruppe ist. Die Gemeinde ist etwas anderes als das Volk Israel. Israel ist wichtig, die Gemeinde ist wichtig, aber nicht vermischen. Und jetzt in dieser Zeit werden die Sondergruppe Israel beschrieben, die Gruppe aus allen Nationen, die durch die Drangsal geht, und diese Gläubigen werden auch Heilige genannt und Brüder. Aber kein Hinweis auf das, was in den Briefen die Ekklesia ausmacht. Oder in Offenbarung 2 und 3. Das ist ganz wichtig. Die Gemeinde fehlt. Auf der Erde. Wir werden sehen, in diesen Kapiteln wird die Gemeinde schon erwähnt. Aber oben im Himmel. Aber das kommt später. 9. Wir haben nämlich noch 2 Minuten bis zur Pause. Der Herr verhieß, dass er die Gemeinde vor der Stunde der Versuchung, das ist die Zeit der schlimmsten Verführung aller Zeiten durch den Antichristen, bewahren wird. Offenbarung 3, Vers 10 und 11. Wie soll diese Bewahrung geschehen? Dadurch, dass der Herr kommen wird, Vers 11. Jetzt schauen wir uns an. Offenbarung 3, Vers 10. Der Herr lobt diese Gemeinde, die eben Ekklesia genannt wird, in Vers 7. Und da sagt er in Vers 10, Offenbarung 3, Vers 10, weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast. Ich muss erklären, das Wort meines Ausharrens, das ist im Griechischen zu verstehen als ein, jetzt wäre ehrlich ein bisschen gescheit, aber so spricht man in der Grammatik, ein Genitivus Objektivus. So drückt man es im Griechischen aus, wenn man sagen will, das Ausharren auf mich. Also mein Ausharren, das Ausharren auf mich. Also das Wort des Ausharrens auf mich, das heißt, das Wort, wo man angespannt wartet, bis der Herr kommt. Und diese Gemeinde wird gelobt, dass sie eben so in dieser Haltung lebte. Und der Herr sagt, weil du das Wort des Ausharrens auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren. Vor was? Werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Ja, er bewahrt sie vor der Stunde der Versuchung. Das ist die schlimmste Verführungszeit. Und ich kann es so erklären, nach der Entrückung beginnt die Stunde der Versuchung, wenn der Antichrist auftritt und die totalste Verführung aller Zeiten bringen wird. Und danach kommt die große Drangsal. Also man kann sagen, X und die 3,5 Jahre, das ist die Stunde der Versuchung. Und die zweiten 3,5 Jahre, das ist die große Drangsal. Und der Herr sagt, weil du das Wort des ständigen Wartens auf mich bewahrt hast, bewahre auch ich dich. Vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommt. Und dann stellt sich die Frage, ja, wie wird er sie bewahren? Vers 11 sagt, ich komme bald. Wörtlich, ich komme schnell. Ja, plötzlich. Das ist jetzt wieder der gleiche Ausdruck wie in Kapitel 22. Ich komme schnell, halte fest, was du hast, damit niemand deine Krone nehme. Also hier wird klar, man sollte hier nicht übersetzen, bewahren aus oder bewahren während, sondern bewahren vor der Stunde der Versuchung. Und zwar ist das die Antwort auf das ständige Warten auf den Herrn, sagt er, ich komme bald. Und dieses Kommen führt eben dazu, dass die Gemeinde bewahrt bleibt vor der Stunde der Versuchung. Ich habe dabei neuntens noch geschrieben, der gleiche Ausdruck, bewahren vor, für die, die Griechisch können, tereo ek, kommt nur zweimal in der Bibel vor. Und zwar zweimal bei Johannes. In Johannes 17, Vers 15 betet der Herr Jesus für die Gläubigen, dass der Vater sie bewahrt vor dem Bösen. Das heißt auch nicht bewahren, um sie aus dem Bösen herauszuziehen, sondern sie bewahrt vor dem Bösen, heißt, dass sie nicht ins Böse hineinkommen und nicht fallen. In dieser Welt sind wir konfrontiert mit dem Bösen und der Vater soll die Gläubigen bewahren vor dem Bösen. Das ist der gleiche Ausdruck wie bewahren vor der Stunde der Versuchung. Ja, aber jetzt müssen wir eine halbe Stunde Pause machen, sonst drehen wir durch. Wir fahren weiter und kommen zu Punkt 10 auf unserem Blatt. Ich lese zuerst ab dem Skript vor. Die Gemeinde wird gerettet werden vor, griechisch apo, vor dem Zorn Gottes. Die Gemeinde wird den Zorn Gottes in den Gerichten der Offenbarung nicht erleben müssen. Israel wird den Zorn Gottes in den Gerichten der Offenbarung nicht, die Gemeinde wird den Zorn Gottes in den Gerichten der Offenbarung nicht erleben müssen. Israel wird diesen Zorn erleben. Darum wird die Drangsal eine Zeit der Drangsal für Jakob genannt. Jeremia 30, Vers 7. 2/3 der Bevölkerung werden dabei im Land umkommen. 1/3 wird das Elend bis zum Äußersten durchmachen, aber dabei überleben. Sacharja 12, 8 bis 9. Nicht 12, das ist 13, 8 bis 9. Das ist ein Schreibfehler. Jetzt schauen wir das an mit Bibelstellen. In Römer 5, Vers 9 steht Folgendes. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn gerettet werden vor dem Zorn. Und hier für vor steht nicht, wie in Offenbarung 3, Vers 10, ich werde dich bewahren, Eck der Stunde der Versuchung. Ja? Sondern da steht das Wort Apo, vor dem Zorn. Es ist so eine Sache mit diesen Partikeln im Griechischen. Man nennt das Präpositionen. Ich war vor, mit, zu, bei, an. Im Deutschen, das sind Präpositionen. Und im Griechischen gibt es eben die Präposition ek, apo und so weiter und so fort. In der griechischen Grammatik ist das ein Riesenkapitel. Und apo, das was hier steht, vor dem Zorn, das stellt man in der griechischen Grammatik grafisch so dar. Ein Kreis und eine Linie, die den Kreis gerade tangiert, also eine Tangente. Apo meint das quasi gerade dicht dran, aber nicht drin. Ja? Und das haben wir hier. Also retten vor dem Zorn. Und nicht etwa, dass die Gemeinde in den Zorn reinkommt, ja? Sondern dass die Gemeinde eben nicht in den Kreis reinkommt, ja, sondern abgehalten wird. Und dann müssen wir noch Vers 10 dazu lesen. Denn wenn wir, da wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Also, wir wurden gerettet in der Vergangenheit durch das Werk des Herrn Jesus, weil er für uns gestorben ist. Aber jetzt wird hier erklärt, in der Zukunft werden wir nochmals gerettet werden. Aber nicht durch den Tod, sondern durch sein Leben. Warum? Weil er kommen wird als Lebendige, um uns zu retten vor, apo, den Zorn. Nun, hier auf der Grafik sehen wir die Entrückung und dann das Buch mit den sieben Siegeln. Und dann die Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit auf die Erde. Und dieses Buch der sieben Siegel in der Offenbarung kann man bezeichnen als das Buch der Gerichte Gottes über die Welt. Es beginnt mit dem ersten Siegel, das Kommen des Antichristen, der Reiter auf dem weißen Pferd. Und ich habe schon erklärt, die siebte Posaune besteht dann, der siebte Siegel besteht dann aus sieben Posaunen und die siebte Posaune aus sieben Zornschalen. Und dann kommt der Herr. Und nun, Römer 5 macht klar, der Herr Jesus wird kommen als Lebendiger und wird die Gemeinde eben retten vor dem Zorn. Das heißt, damit sie eben diese Gerichte des Buches der Gerichte Gottes nicht erlebt auf dieser Erde. Das ist unser Punkt. Hier Punkt 10 mit Römer 5, 9 bis 10. Aber auch 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Das haben wir aber schon gelesen. Die Thessalonicher haben sich bekehrt, um dem lebendigen Gott zu dienen und seinen Sohn zu erwarten aus dem Himmel. Jesus, der uns errettet vor, apo, dem kommenden, vor dem Zorn. Also auch dort wird das noch einmal ausgedrückt. Und auch 1. Thessalonicher 5, 9 zeigt, die Gemeinde ist nicht gesetzt, sondern zum Zorn. Israel sehr wohl. Israel wird durch diese Zeit hindurchgehen müssen. Und darum ist es sehr wichtig, hier noch die Stelle Jeremia 30, 7 aufzuschlagen. Es ist immer ganz wichtig, dass die Dinge, die wir über die Bibel sagen, dass die ganz klar auf den biblischen Aussagen abgestützt sind. Darum ist es mir so wichtig, dass wir die Dinge nachlesen in der Bibel. Weil letztlich muss ja das, was wir glauben, bestehen auf dem, was geschrieben steht und nicht auf einer Auslegung, die man von jemandem gehört hat. Das ist ganz wichtig. Also, Jeremia 30, Vers 7. Wehe, denn groß ist jener Tag ohnegleichen. Und es ist eine Zeit der Drangsal für Jakob. Doch er wird aus ihr gerettet werden. Also, Israel muss in diesen Zorn hinein. Und diese Gerichte sind eben die Zeit der Drangsal für Jakob. Ein anderes Wort für Israel. Weil der Stammvater hieß ja Jakob und hat den Namen Israel bekommen. Und Israel wird darum manchmal Jakob genannt, manchmal Israel. Und hier wird gesagt, eine Zeit der Drangsal für Jakob. Und Jakob, Israel, hat die Verheißung, doch er wird aus ihr gerettet werden. Und von der Gemeinde heißt es, sie wird vor dem Zorn gerettet werden. Und Israel wird aus diesem, aus dieser Drangsal, diesem Gericht gerettet werden. Und das sollten wir auch noch lesen. Ich habe das einfach wiederholt, jetzt erwähnt. Sacharja 13, Vers 8. Auch das muss ganz klar in der Schrift verankert sein. Da heißt es, und es wird geschehen im ganzen Land, spricht der Herr. Wichtig, was hier gesagt wird, das bezieht sich nicht etwa auf die Judenvernichtung in Europa. Denn das war ja außerhalb des Landes. Diese 6 Millionen, die die Nazis umgebracht haben. Aber hier wird gesprochen über etwas im Land Israel. Zwei Teile davon werden ausgerottet werden und verscheiden. Aber der dritte Teil davon wird übrig bleiben. Und ich werde den dritten Teil ins Feuer bringen. Und ich werde sie läutern, wie man das Silber läutert. Und sie prüfen, wie man das Gold prüft. Es wird meinen Namen anrufen und ich werde ihm antworten. Ich werde sagen, es ist mein Volk. Und es wird sagen, der Herr ist mein Gott. Also, Israel geht in diese Drangsal hinein. Und zwar das ganze Volk Israel. Die, die den Messias ablehnen. Und 2 Drittel werden umkommen. Aber 1 Drittel kommt auch in das Feuer des Zornes Gottes hinein. Aber für sie wird es sein wie ein Schmelzofen. Am Schluss kommt das Gold heraus. Und die werden umkehren und werden den Herrn anrufen und Gott wird sie anerkennen, diesen Drittel. Es ist mein Volk. Und das ist ganz wichtig, weil eben Israel in der heutigen Zeit auf die Wartebank gestellt ist. Aber Römer sagt, Römer 11, wenn die Vollzahl der Nation eingegangen ist, wird ganz Israel gerettet werden. Und dieser Drittel, der übrig bleibt und den Herrn anruft, wird von Gott anerkannt werden als sein irdisches Volk Israel. Mein Volk. Und sie werden ihn anerkennen. Der Herr ist mein Gott. Und das ist eben so völlig in Übereinstimmung mit all den anderen Stellen, die wir gesehen haben. Und dann geht das Puzzle am Schluss auf. Es ist wie bei einem 10.000er-Puzzle. Alle Teile müssen am Schluss völlig zusammenpassen. Und wenn gewisse Teile nicht reinpassen, da muss man nicht drücken und würgen, bis alles kaputt ist. Da muss man zugeben, da ist ein Fehler. Und es gibt so viele Endzeitszenarien, die gehen überhaupt nicht auf. Es gibt ein Chaos. Aber das Schlimme ist, manche, die diese Chaos-Darstellungen hören, ja, das könnte ja auch sein. Der sagt, es ist so, könnte ja auch sein. Der sagt, es ist so, könnte ja auch sein. Ja, aber man sagt, es könnte ja auch sein, weil man eben all die anderen Stellen nicht sieht. Und drum, es ist so wichtig beim Studium der Prophetie, man muss sich eine Übersicht verschaffen über alle prophetischen Bücher. Jesaja, alle Kapitel. Wir haben an solchen Bibelstudientagen ganz Jesaja durchgearbeitet. Kann man alles nachhören, im Moment noch auf sermononline.de, sermon-online.de, aber bald dann auch über meine Homepage wird das zugänglich gemacht werden in Zukunft, mehr und mehr. Und kann man alle Kapitel durchstudieren. Und dann muss man auch Jeremia, Hesekiel, alle Kapitel und die 12 kleinen Propheten. Und es gibt auf dem Internet auch frühere Bibelstudien über Hesekiel. Ich habe ein Buch geschrieben über Hesekiel, Kapitel für Kapitel. Und dann eben auch über alle 12 kleinen Propheten. Und dann auch alle prophetischen Abschnitte sonst im Alten Testament. Es gibt auch einzelne Abschnitte nur, nicht ganze Bücher. Im Neuen Testament desgleichen, die Endzeitrede des Herrn und die Endzeitstellen im Neuen Testament, muss man zusammen mit der Offenbarung alles in der Übersicht, und am Schluss muss es aufgehen. Und ich sehe oft, gibt es Leute, die nehmen ein bisschen da und da und da und dann machen sie ein System. Es geht nicht auf. Das passt nicht. Ihr habt nicht beachtet Jesaja 63, ihr habt nicht beachtet Jesaja 19 und ihr habt nicht beachtet Hesekiel 37 und so weiter. Es geht nicht auf. Und das ist so wichtig, es muss am Schluss alles schön ineinander hineinpassen und aufgehen. Jetzt kommen wir zu Punkt 11. Ich lese zuerst vor aus dem Skript, dann weiß man schon mal, um was es geht. Das Geheimnis der Gemeinde wurde zwischen der 69. und der 70. Jahrwoche Daniels Wirklichkeit. Die 69. Jahrwoche endete an Palmsonntag. Erst 56 Tage danach war Pfingsten, Apostelgeschichte 2, Entstehung der Gemeinde. Während des Zeitalters der Gemeinde bleibt die prophetische Uhr für Israel gestoppt. Die Entrückung wird noch vor dem Beginn der 70. Jahrwoche stattfinden. Die findet statt mit dem Bundesschluss des Diktators mit Israel für 7 Jahre. Die prophetische Uhr für Israel wurde an Palmsonntag gestoppt. Dann kam die Gemeinde. Nach der Entrückung wird die Uhr wieder laufen, beginnend mit dem Bundesschluss. Daniel 9, 27. Hier ist das grafisch dargestellt. In Daniel 9 geht es in der Prophetie um die 70 Jahrwochen. Dieses Kapitel ist ein ganz wichtiger Schlüssel, um die Prophetie zu verstehen. Es ist wie das Knochengerüst. Und dann kommt die ganze Anatomie mit Fleisch und Nerven und Muskeln und Haut und so weiter dazu. Aber dort haben wir die Struktur. Und dort wird gesagt, vor dem ersten Kommen des Messias, um zu sterben, müssen 69 Jahrwochen vergehen. Und vor dem zweiten Kommen des Messias, als König der Welt, da müssen unmittelbar vorher 1 Jahrwoche vergehen. Das ist eben die 70. Jahrwoche. 7 Jahre. Ich habe in anderen Vorträgen das ganz ausführlich behandelt und auch in Büchern, wie man diese 69 Jahrwochen berechnet, um schließlich zu sehen, dass das auf den Tag genau in Erfüllung gegangen ist. 69 Jahrwochen waren von dem Erlass an, als König Artaxerxes von Persien Nehemia die Erlaubnis gab, Jerusalem darf wieder aufgebaut werden. Nehemia 2. Das war März, April 445 vor Christus. Wenn man es genau nehmen will, das war der 14. März. Und dann kommen 69 Jahrwochen, bis der Messias kommt als Fürst Und das ist geschehen im Jahr 32, als der Herr Jesus an Palmsonntag auf dem Esel als König einritt nach Jerusalem. Dazwischen liegen also 69 mal 7 Jahre. Das sind 483 Jahre. Aber wichtig, in der Bibel sind die prophetischen Jahre immer Jahre von 360 Tagen, nicht 365. Das ist die Mitte zwischen dem Mond- und dem Sonnenjahr. Übrigens auch die 70 Jahre Babel in Jeremia, 25, 27 und 29, das sind Jahre von genau 360 Tagen, nicht 365. Und wir wissen ja, die 3,5 Jahre in der Offenbarung, 11, das sind ja 1260 Tage. Das sind genau Jahre mit 360 Tagen. Ja, aber der langen Rede kurzer Sinn. Es sind dort 7 und 62, das gibt zusammen 69 Jahrwochen. Und man muss es so rechnen, 69 mal 7 mal 360, und das gibt 173.880 Tage. Und diese Zeitspanne liegt genau drin von 14. März 445 vor Christus bis zum 6. April 32 nach Christus, beim Sonntag. Und dann ist der Herr Jesus gekommen als Fürst. Aber dann wird in Daniel nicht gesagt, und dann kommt die 70. Jahrwoche, sondern wird gesagt, und nachher wird der Messias ausgerottet werden und nichts haben. Darum ist hier das Kreuz hinzugefügt, nach beim Sonntag, 5 Tage später. Und dann heißt es, und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Das geschah im Jahr 70 nach Christus, als das römische Volk Jerusalem und den Tempel zerstörte. Und dann heißt es, bis in die Endzeit werden Kriege und Vernichtung über Jerusalem kommen. Und dann wird in der Endzeit gesprochen von einem Bund, der geschlossen wird für 7 Jahre. Und zur Hälfte dieser 7 Jahre wird dann das Opfer in Jerusalem gestoppt werden. Und dann kommt ein Verwüster. Und nachher kommt das Reich Gottes. Also, in Daniel sieht man, es gibt 69 Jahrwochen, bis der Messias kommt und stirbt. Aber dann gibt es eine lange Zeit von Gerichten über Jerusalem bis in die Endzeit. Und dann kommen nochmals 7 Jahre. Und dann kommt das Reich Gottes, wie das Daniel 9 klar macht. Was soll diese lange Zeit dazwischen? Wir wissen heute, das ist die Zeit der letzten 2000 Jahre, wo das jüdische Volk keinen Staat mehr hatte, kein Land und in der ganzen Welt zerstreut war. Nun zeigt uns das Neue Testament, diese Zwischenzeit ist ganz, ganz wichtig. Denn da hat Gott das Geheimnis der Gemeinde wahrgemacht. Das Geheimnis der Gemeinde? Ja, in Epheser 3 wird gesagt, dass Gottes Ratschluss über die Gemeinde als Leib Christi, wo gläubige Juden und Nichtjuden zu einem Leib verbunden werden, das hat Gott von Ewigkeit her geplant. Aber es war in Gott verborgen. Er hat es nie einem Engel mitgeteilt. Er hat es nie einem Propheten mitgeteilt. Im Alten Testament verborgen. Paulus sagt, in den früheren Generationen war das verhüllt. Und dann, mit dem Kommen des Heiligen Geistes, wurde das völlig geoffenbart den Aposteln und neutestamentlichen Propheten. Und nun genau da hinein, schauen wir mal. 56 Tage nach der vollendeten 69. Jahrwoche kam der Heilige Geist, um in der Gemeinde Wohnsitz zu nehmen. Das heißt, sich da auf eine ganz besondere Weise zu offenbaren. Der Heilige Geist ist Gott. Er ist allgegenwärtig. Er war im Alten Testament war immer überall da und hat gewirkt. Und die Menschen konnten zum Glauben kommen. Aber was er nie gemacht hat, ist in einem Volk, in allen Gläubigen Wohnsitz zu nehmen. Das ist völlig neu. Und sie zu einem Leib zu vereinen. Also, die Uhr mit Israel stoppte an Palmsonntag. Man wusste, in der Endzeit wird die Uhr dann weitergehen. Und man wusste, in dieser Zeit wird Schreckliches über Jerusalem kommen. Ständig Verwüstungen. Und so ist es in der Geschichte geschehen. Jerusalem ist eine Zeit der ständigen Verwüstung von 2000 Jahren. Aber in diese Zeit hat Gott die Gemeinde hineingesetzt. Und das Evangelium wurde in der ganzen Welt, allen Nationen, nicht allen Stämmen, aber allen Nationen, verkündigt. Und wir warten auf den Moment, wo der Herr Jesus kommen wird. Und die Gemeinde wird ihm entgegengerückt werden. Und dann werden wir alle Zeit bei ihm sein. Dann wird das Zeugnis der Gemeinde vollendet sein. Und dann wird der kommende Diktator einen Bund schließen mit Israel. Aber das ist eine Zeit X nach der Entrückung. Und das haben wir gesehen, in 1. Korinther 15, haben wir am Anfang gelesen, 51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Ja, in Händels Messias. Look, I tell you a mystery. Dieses Geheimnis der Entrückung gehört eben zu all diesen Geheimnissen der Gemeinde. Das war von Ewigkeit her verborgen. Das wird im Alten Testament nie mitgeteilt. Erst im Neuen. In den Paulusbriefen gibt es 8 Geheimnisse. Aber dann gibt es noch weitere Geheimnisse in der Offenbarung. Das Geheimnis der Sterne, das Geheimnis des Tieres, das Geheimnis Babylon. Das hängt alles mit der Zeit der Gemeinde zusammen. Und in Matthäus gibt es die Geheimnisse des Reiches der Himmel. Das hängt alles mit der Zeit der Gemeinde zusammen. Und nun, wenn diese geheimnisvolle Zeit zu Ende ist, dann wird die Uhr wieder ticken. Und dann kommen die 7 Jahre. Jetzt sehen wir, Pfingsten, also der Beginn der Gemeinde, war nicht vor Palmsonntag. Da gibt es keine Überschneidung. Sondern die Uhr ist gestoppt und dann kommt das Geheimnis. Und das Geheimnis wird eben bis zur Entrückung gehen und dann kommt wieder die Uhr mit Israel. Und jetzt kann ich sagen, was das X war. Dort 69. bis zu Pfingsten 56 Tage. Das war nicht 237 Jahre. Ja, X könnte ja irgendetwas sein. Es war sehr kurz, ja, ein paar Wochen. 56 Tage von Palmsonntag bis Pfingsten. Und jetzt habe ich erklärt, es gibt nach der Entrückung nochmals ein X. Und niemand kann sagen, wie lange X ist. X hätte viel, viel länger sein können, habe ich schon erklärt. Der Herr hätte zu jeder Zeit kommen können. Aber wir sehen, X wird immer kleiner. Und wenn es dann soweit ist, reden wir darüber, wie lange X war. Okay? Also, 11. ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt keine Überschneidung. Es gibt schon Überschneidungen in dem Sinn. Israel war immer noch im Land und der Tempel war immer noch in Betrieb, als an Pfingsten die Gemeinde entstand. Aber ab Pfingsten war in Gottes Augen nicht mehr Israel der Zeugnisträger, sondern die Gemeinde. Und beziehungsweise die aus Israel, die eben sich bekehrt hatten und zur Gemeinde gehörten. Und Israel war da im Land und dann im Jahr 70 wurde der Tempel und Jerusalem zerstört und in der Folge kam es zum totalen Untergang des Staates Israel. 135 ist alles fertig. Und da beginnt die lange Zeit der Diaspora in aller Welt. Die Gemeinde ist da. Es hat dort eine Überschneidung gegeben, nicht wahr, bis zum Jahr 70. Aber nicht in dem Sinn, dass Gott 2 Zeugen hatte, die anerkannt waren. Sondern mit Pfingsten war nur die Gemeinde das Zeugnis Gottes. Und Israel war nebenbei. Und heute ist es so, Israel ist bereits wieder im Land. Und wir sehen, die Prophetie erfüllt sich. Ezekiel 36, Vers 24. Ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Völkern und in euer Land bringen. Und das sehen wir, es geschehen. 1948 wurde der Staat Israel gegründet. Die erste Einwanderungswelle fand statt 1882. Übrigens im Todesjahr von John Nelson Darby. Aber das ist jetzt, mach nichts daraus. Das war nur so nebenbei. Ja, aber eben da kam die Einwanderung. Aber heute hat immer noch die Gemeinde das Zeugnis auf der Erde. Nicht Israel. Und Israel ist nicht das Volk, das heute das Licht ist für die Nationen. Aber wir sehen, das Volk wird von dem Herrn heimgeführt. Und Hesekiel 36 sagt, Gott führt sie in unreinem Zustand ins Land. Also ein Volk, das weitgehend den Messias noch nicht kennt. Es gibt einen kleinen Überrest aus den Juden, wie zu allen Zeiten, die glauben an den Messias und die gehören zur Gemeinde, dem Leib Christi. Die werden auch entrückt werden bei der Entrückung. Aber eben heute ist die Gemeinde das Zeugnis, aber Israel ist schon da wieder im Land. Aber es gibt nicht zwei Zeugen nebeneinander. Ja? Wenn ein Israeli, jüdischer Abkunft natürlich, ein Israeli jüdischer Abkunft sich heute bekehrt, dann gehört er zur Gemeinde, zum Leib Christi. Und er wird entrückt werden. Ja? Also das muss man ganz klar verkündigen in den messianischen Gemeinden in Israel. Und das ist auch normalerweise korrekt so verstanden. Ja, und wenn dann die Entrückung geschieht, dann wird Israel das Zeugnis werden wieder. Und da wird die Uhr wieder ticken. Aber wie gesagt, Hesekiel 36 sagt, Gott führt das Volk im unreinen Zustand im Land und erst im Land wird Gott Reinigungswasser auf sie sprengen und ihnen ein neues Herz geben, sodass ganz Israel gerettet wird. Aber das ist zukünftig. Und darum ist es so wichtig, die Gemeinde ist ein Einschub, dieses Geheimnis in diese lange Zeit, von der Daniel spricht. Man hat sich fragen können, beim Studium des Alten Testaments, warum dieser lange Unterbruch? Und es wird Krieg und Verwüstung über Jerusalem kommen bis in die Endzeit. Ja, jetzt wissen wir es, mit dem Licht des Neuen Testaments. Aber so eingefügt und dann geht alles auf. Da wird alles logisch und es wird auch schön. 12. Punkt. Ich lese zuerst vor. Die 24 Ältesten, Priester und Könige, repräsentieren die vollständige Gemeinde. An den obligatorischen Festen, die als alle Israeliten sich in Jerusalem versammeln mussten, 5. Mose 16, 16, waren alle 24 Ältesten der Priesterklassen zusammen. In Offenbarung 4, nach der Entrückung des Johannes, 4 Vers 1, und er symbolisiert, wie ich erklärt habe, die Entrückung der Gemeinde, sieht Johannes alle 24 Ältesten zusammen im Himmel. Erst danach beginnen die Gerichte. Offenbarung 6, Vers 1. Nun, wir haben bereits gelesen, 4 Vers 1. Johannes wird hinaufgerufen in den Himmel. Und wo wird er hingeführt im Himmel? Er kommt sofort vor den Thron Gottes. Wo ist der Thron Gottes im Himmel? Es gibt im Himmel einen himmlischen Tempel. Offenbarung 11, Vers 19. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet. Und die Lade seines Bundes wurde gesehen. Also sieht man ein Tempel Gottes im Himmel mit einer originalen Bundeslade. Johannes wird entrückt und sieht den Thron Gottes. Das ist die Bundeslade, über der zwischen den Cherubim Gott thront. Ja, schauen wir mal, wie das aussieht in Offenbarung 4. Also Johannes wird hinaufgerufen und dann heißt es in Vers 2, sogleich war ich im Geist. Und siehe, ein Thron stand in dem Himmel. Und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war von Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem Sardis. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, von Aussehen gleich einem Smaragd. Und rings um den Thron waren 24 Throne. Und auf den Thronen saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern und auf ihren Häuptern goldene Kronen. Er sieht den Thron Gottes. Hier sehen wir die Bundeslade. Mit zwei Cheruben und über den Cherubin hat Gott schon in der Stiftshütte gethront. Und es ist so, Salomo hat im Salomo-Tempel später noch zwei weitere Cherubim, lebendige Wesen werden sie genannt, hinzugefügt. So war also der Thron Gottes mit vier lebendigen Wesen. Und Gott thronte über den Cherubim. Jetzt kommt also Johannes in den Himmel und er sieht den Thron Gottes. Und wir werden gleich sehen, in Vers 7 werden diese vier lebendigen Wesen gleich einem Löwen, das zweite lebendige Wesen gleich einem Stier und das dritte lebendige Wesen hatte das Angesicht wie das eines Menschen und das vierte lebendige Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Das wird da beschrieben. Aber was uns jetzt überrascht ist, um den Thron her gibt es 24 Throne. Und die, die darauf sitzen, die haben weiße Kleider und goldene Kronen. Vers 4. Sieht man das? Weiße Kleider bedeutet, sie sind Priester. Priestergewänder. Und Kronen bedeutet, sie sind Könige. Nun, wer sind die? Also, das ist nicht Israel. Denn die 144.000 aus Israel, die werden dann erst in Kapitel 7 beschrieben. Das sind auch nicht die Nationen aus allen, die Gläubigen aus allen Nationen in Offenbarung 7, die durch die Drangsal hindurchgehen werden. Aber vielleicht sind das Engel? Nein. Weil nachher in Kapitel 4 und 5 wird beschrieben, dass um diese 24 Throne her sind hunderte von Millionen Engeln. Also diese 24 Älteste sind nicht Engel. Es ist nicht Israel. Es sind nicht die Nationen auf der Erde. Im Himmel. Also, aber was jedenfalls klar ist, sie sind Priester und Könige. Offenbarung 1, Vers 5. Johannes schreibt an die Gemeinden. Schon Vers 4. Johannes, den sieben Gemeinden, die in Asia sind. Gnade euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Da geht es wunderbar weiter, aber ich möchte die Betonung legen auf 5, Vers 5, zweite Hälfte. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat, in seinem Blut, und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Herr Jesus hat die Gläubigen der Gemeinde gemacht zu einem Königtum und zu Priestern. Die Gemeinde ist ein Volk von Königen und Priestern. Jetzt haben wir diese 24 Ältesten im Himmel. Es sind keine Engel. Wer sind sie? Das sind eben diese Priester und Könige der Gemeinde. Oben im Himmel. Ja, vielleicht sind das die bereits verstorbenen Gläubigen. Die sind ja im Himmel jetzt. Aber noch nicht alle, oder? Erst ein Teil. Weil wir sind ja noch da. Also vollständig sind sie noch nicht. Und das ist nun wichtig, warum es 24 Älteste sind. Ich habe auf dem Skript hinzugefügt, vergleiche die 24 Priesterklassen in 1. Chroniker 24. König David hat die Tausenden von Priestern, die alle abstammten von Aaron und seinen Söhnen, die hat er eingeteilt in 24 Abteilungen. Und zwar haben wir das dann so gemacht. Immer eine Klasse musste eine Woche antreten zum Dienst. Von Schabbat bis Schabbat. Dann kam der Wechsel. Ja? Und noch ein zweites Mal im Jahr mussten die so antreten. Zum Beispiel in Lukas 1, da haben wir die Geschichte von Zacharias. Er war ja ein Priester. Und er geht in den Tempel, um zu dienen. Er war aus der Klasse von Abia. Das ist die 8. Klasse nach 1. Chroniker 24. Und hatte eine Woche Dienst. Da durfte er im Tempel schlafen, im Beth Hamoket. Das ist das Haus des Feuerherdes, ganz nördlich vom Allerheiligsten. Dort war er zu Hause. Aber nach einer Woche musste er dann wieder nach Hause. Und dann wurde schließlich Elisabeth schwanger und gebar dann Johannes den Täufer. Ja, aber eben in dieser Woche sah man einen Ältesten der Priesterklasse von Abia. Und die anderen, die waren nicht da. Jetzt haben wir schon mal mit 2 Dienstwochen 48 Wochen im Jahr abgedeckt. Aber das Jahr ist ein bisschen länger. Aber es gab 3 obligatorische Feste. Und 3-mal sagt das Gesetz Mose, alle Israeliten müssen 3-mal vor dem Herrn erscheinen. Und zwar an Pessach, Pfingsten, das ist Shavuot, und Sukkot, Labhüttenfest. Das waren die Feste, wo alle Stämme nach Jerusalem kommen mussten. Und weil es dann so viel logistische Arbeit gab, mussten alle 24 Klassen antreten. Also, es gab Zeiten im Jahr, da konnte man in Jerusalem alle 24 Älteste antreffen. Und wenn da irgendein Ausländer kam und man sagte ihm, Sie, die 24 Älteste. Ha! Ja, jetzt ist ganz Israel versammelt. Darum sind die da. Jetzt muss man sich vorstellen, für Johannes war das ja eine Selbstverständlichkeit. Er kannte ja den Tempel in Jerusalem in- und auswendig, hatte sogar eine besondere Beziehung zum hohenpriesterlichen Haus. Er war dem Hohenpriester Kaiaphas speziell bekannt. Nun, dieser Johannes wird da in Offenbarung 4 entrückt in den Himmel. Und dann sieht er im Himmel die 24 Ältesten. Priester und Könige. Alle sind da. Keiner fehlt. Das heißt, die ganze Gemeinde ist oben. Das ist, wenn man das vom jüdischen Hintergrund anschaut, und das muss man, denn die Offenbarung ist ja voll von jüdischen Symbolen, ja? Dann muss man das verstehen. Aha, das war die Kraft der Aussage von Offenbarung 4. Johannes im Himmel, die ganze Gemeinde ist oben. Und erst danach öffnet das Lamm Gottes das Buch mit den 7 Siegeln. Und Gottes Zorn kommt über die Welt. Die Gemeinde ist gerettet vor dem Zorn. Sie ist bewahrt vor der Stunde der Versuchung. Und darum übersetzen wir bewahren vor und nicht bewahren aus. Das ist ganz klar. Bewahren vor. Ich komme bald. Halte fest, was du hast. Der Herr führt die Gemeinde vorher hinauf. Und darum müssen wir einfach in der Offenbarung klar unterscheiden. Die 24 Ältesten sind oben. Und auch in der Zeit der Gerichte, Kapitel 4 bis 19, werden die Ältesten wieder erwähnt. Sie sind immer mehr im Himmel. Aber Israel ist auf der Erde. Nationen sind auf der Erde. Dann geht es auf. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiges Argument, um zu zeigen, die Gemeinde muss vollständig in den Himmel gehen und erst dann kommen die Gerichte. Und dann kommen wir zu Punkt 13. Also so schlecht sind wir nicht in dem Tempo. Aber es wäre ja schade, wenn wir jetzt einfach durch die weiteren Seiten in Windeseile hindurchgehen. Es geht ja nicht darum, dass wir einfach Informationen sammeln, sondern es geht darum, dass das auch unsere Herzen erreicht. Und darum schlage ich vor, nächster Bibelstudientag, Teil 2. Ja? Und da kann man wirklich durchgehen und es geht einfach nicht darum, Argumente zu zerhämmern, so, weil man gerne zerhämmert, sondern es geht darum, wirklich die Freude zu wecken, den Herrn jeden Tag zu erwarten und sich zu freuen, dass wir zu denen gehören, die durch die 24 Ältesten repräsentiert werden im Himmel. 13. Ich lese zuerst vor, aus dem Skript. Bei der Entrückung kommt der Herr Jesus als der Morgenstern. Bei seinem Kommen als König und Richter wird er als die Sonne der Gerechtigkeit erscheinen. Malachi 3, 19 bis 20. Jetzt müssen wir aufschlagen. Noch einmal Offenbarung 22. Da sagt der Herr Jesus in Vers 16 sein persönliches Abschlusswort der Bibel. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge zu bezeugen in den Gemeinden. Da wird übrigens deutlich hier, dass die Gemeinde etwas, ein Ort ist, wo die Offenbarung verkündigt werden muss. Hand aufs Herz. In der Gemeinde, wo man ist, wann wurde zum letzten Mal über die Offenbarung gepredigt? Aber der Herr hat das für die Gemeinden vorgesehen, dieses Buch. Das darf man nicht umgehen. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge zu bezeugen in den Gemeinden. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Und der Geist und die Braut sagen, komm! Und wer es hört, spreche, komm! Der Herr Jesus spricht hier über sein Kommen für die Gemeinde. Wo er kommen wird als der Bräutigam, um die Braut heimzuführen, nicht auf die Erde, heimzuführen zur Hochzeit des Lammes. Die wird ja nach Offenbarung 19 im Himmel stattfinden, bevor der Herr dann in Kapitel 19 runterkommt mit der Gemeinde. Also, er stellt sich aber hier im Zusammenhang mit der Verheißung, ich komme bald, das wird ja schon gesagt in Vers 7, und siehe, ich komme bald, oder ich komme schnell, auch da. Vers 12, siehe, ich komme schnell und mein Lohn mit mir. Und hier sagt er, ich bin der glänzende Morgenstern, und dann heißt es, und der Geist und die Braut sagen, komm. Und Vers 20, der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme schnell. Amen, komm, Herr Jesus. Warum nennt er sich der glänzende Morgenstern? Nun, Petrus sagt, dass bei der Entrückung der Morgenstern in unseren Herzen aufgehen wird. Ich schlage auf, 2. Petrus 1. Da sagt Petrus in seinem letzten Brief aus der Todeszelle, 1, Vers 19, und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Auf das zu achten ihr wohl tut, als auf eine Lampe, die an einen dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Also der Morgenstern, der erscheint, noch bevor die Sonne über dem Horizont sichtbar wird. Ja, da kommt der Herr Jesus als der Morgenstern für die Gemeinde. Und ich habe noch weitere Stellen hinzugefügt. Offenbarung 2, Vers 28. Ja, auf dem Blatt, wo der Jesus auch als Morgenstern bezeichnet wird. Und das ist also etwas, was noch geschieht, bevor dann eben der Herr Jesus kommt in Macht und Herrlichkeit am Tag des Herrn. Und in Malachi, können wir es aufschlagen, Malachi 3, da wird sein Kommen als Richter beschrieben, aber nicht als Morgenstern, als Sonne der Gerechtigkeit. Malachi 3, Vers 19, Schlussworte des Alten Testaments. Interessant. Schluss des Alten Testaments geht es um das Kommen des Herrn in Macht und Herrlichkeit. Schluss der Offenbarung um das Kommen des Herrn für die Gemeinde. Und da steht, denn siehe, 3 Vers 19, denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen, und alle Übermütigen und alle Täter der Gottlosigkeit werden zu Stoppeln werden. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr, der Heerscharen, so dass er ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen wird. Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, spricht er zu Israel, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen mit Heilung in ihren Flügeln. Ja, das Kommen, wenn er auf dem Ölberg erscheint, das ist gewissermaßen wie die Sonne, die aufgeht in Jerusalem. Wo geht die Sonne auf? Im Osten, wie hier. Aber der Ölberg liegt genau im Osten. Also in Jerusalem sieht man die Sonne über dem Ölberg aufgehen. Und an jedem Morgen, wo man Sonnenaufgang in Jerusalem erlebt, ist es ein Bild davon, wie der Herr Jesus einmal kommen wird, als der Richter der Welt. Nicht als der Morgenstern. Gewissermaßen am Ende der Nacht, ja, wo dann der Tag beginnt, sondern er kommt da als die Sonne der Gerechtigkeit. Und darum müssen wir unterscheiden. Die Entrückung, das ist so versteckt wie der Morgenstern. Nicht wahr? Wann hat man zum letzten Mal den Morgenstern beobachtet? Und, ja, den kann man nicht zu jeder Zeit sehen, ja? Und es gibt so Zeiten, da sieht man einen Abendstern. Das ist der gleiche Planet. Aber eben der Morgenstern, das ist etwas, was die meisten nicht wahrnehmen. Aber Sonnenaufgang, das ist schon was anderes, ja? Das nehmen viel mehr Leute wahr. Und andere schlafen auch dann noch. Das ist klar. Aber ich sage nur, aber dann, wenn man aufsteht, oh, die Sonne ist da. Ja, das war's. Und das darf man nicht verwechseln. Und darum, die Entrückung wird so versteckt sein, wie das Aufgehen des Morgensterns. Aber das Kommen in Macht und Herrlichkeit, das wird die ganze Welt sehen. Auch die geschlafen haben. Und so lange geschlafen haben. Also, auch das wieder hilft, den Unterschied zu checken. Das ist ganz wichtig. Aber wieso sagt denn warum sagt Petrus, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen? Weil das Kommen des Herrn Jesus als Bräutigam für die Gemeinde, das ist etwas, was kostbar ist in unseren Herzen. Und wenn das geschieht, dann geht der Morgenstern in unseren Herzen auf. Das ist eine Herzenswahrheit. Und darum sage ich, wenn man lehrt, die Gemeinde entrückt in der Drangsal, am Ende der Drangsal, dann nimmt man einem das weg. Diese kostbare Erwartung des Herrn. Die Braut sagt, komm. Und wer es hört, sage, komm. Das ist die Erwartung, nicht? Komm, Antichrist. Nein, wir warten nicht auf den Antichristen, wir warten auf Christus. Und das ist eine vollkommen andere Haltung. Punkt 14. Ja, wir haben noch 5 Minuten. Ich lese zuerst, in der Zeit der Gemeinde wird kein Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden gemacht. Im Leib Christi sind Juden und Nichtjuden vollkommen vereint. Aber in der Zeit der Gerichte wird deutlich und markant zwischen dem Überrest Israels, der eine Vorrangstellung einnehmen wird, Offenbarung 7, 1 bis 8, und dem Überrest aus allen Nationen unterschieden. Offenbarung 7, 9 bis 17. Es entsteht ein völliges Chaos, wenn man die Zeit des Zeugnisses der Gemeinde und der Zeit des Zeugnisses von Israel vermischt. Und jetzt lesen wir Galater 3, Vers 28, weil eben solche Aussagen müssen ganz klar in der Schrift verwurzelt sein. Sonst hält nichts. Und da sagt der Apostel Paulus, da ist nicht Jude noch Grieche. Da ist nicht Sklave noch Freier. Da ist nicht Mann und Frau. Denn ihr alle seid einer in Christus. In der Gemeinde sind die Gläubigen zusammengefügt. Und vor Gott spielt es keine Rolle, ob man ein Mann ist oder ob man eine Frau ist. Natürlich, der Unterschied bleibt. Und die Schöpfungsordnung ist ganz wichtig. Aber vor Gott hat der Mann nicht eine höhere Stellung. Und die Frau hat auch nicht eine höhere Stellung. Ja, im Feminismus ist ja eigentlich, man sagt das nicht ausdrücklich, aber oft, dass das Weibliche eigentlich besser ist als das Männliche. Aber nein, vor Gott spielt unser Geschlecht nicht eine Rolle in Bezug auf unsere Stellung vor Gott. Und nicht Jude noch Grieche. Also jemand, der zeigen kann, ich habe jüdische Abkunft, der hat keinen besseren Platz in der Gemeinde. Das ist ganz wichtig, das muss man betonen. Natürlich, wenn man Jude ist, ist man Jude. Wenn man ein echter Schweizer mit helvetischen Wurzeln ist, das kann man ja mit Gentest genau zeigen, das Urvolk vor 3000 Jahren über die Mutterlinie und Vaterlinie, geht alles, ist man nicht weniger wert als Helvetier. Vor Gott gilt dieser Unterschied nicht. Und auch unsere soziale Stellung, da ist nicht Sklave noch Freier. Also, wenn man Arbeitgeber ist, ist man nicht besser als ein Arbeitnehmer. Ja? Vor Gott. Und da sind die Gläubigen vereint zu einem Leib. Und da, weil wir jetzt nur noch 2 Minuten haben, offiziell, lese man für sich Epheser 2, Vers 16. Und da wird klar gemacht, dass Gott, der Jesus, aus beiden, aus Juden, gläubigen Juden und gläubigen Nichtjuden, hat er eines gemacht. Das ist der Leib Christi, den Epheser 3 dann ausgeführt wird als das Geheimnis des Christus. Völlig vereinigt. Das ist in der jetzigen Zeit so. Aber in der Offenbarung, nach Kapitel 4, da sehen wir in Kapitel 7, 144.000 aus Israel, immer 12.000 aus jedem Stamm, und die werden mit einem ganz speziellen Siegel gekennzeichnet. Die haben eine absolute Vorrangstellung. Sie werden sogar genannt in Offenbarung 14, 1 bis 5, werden sie genannt, sie sind Erstlinge. Also quasi die Erstlingsfrucht, also die Vorernte, die nobelste Vorernte. Und dann kommt noch die Haupternte. Ja, nachher werden sich im Land noch ein Drittel der Bevölkerung bekehren. Das wird von Israel gesagt, von der Schweiz wird das nicht gesagt. Das wäre ja schön, wenn sich noch 3 Millionen bekehren würden. So ungefähr, ja. Aber Israel hat diese Verheißung. Ein Drittel wird zum Glauben kommen. Aber eben die 144.000, die haben eine absolute Vorrangstellung. Und dann werden die Gläubigen aus den Heidenvölkern erwähnt, aus jeder Nation, jedem Volk, jedem Stamm, jeder Sprache. Aber die werden klar unterschieden. Die gehören nicht zu den 144.000. Und die gehören auch nicht zu diesem Volk Israel, von dem Gott sagen wird, zu dem Drittel, der überlebt, ihr seid mein Volk. Nein, Israel ist das Volk Gottes, von Gott anerkannt in dieser Zeit. Und darum haben wir in dieser Zeit eine klare Unterscheidung, wie das war im Alten Testament. Da war ein Unterschied, ob man Israelit war oder nicht Israelit. Und trotzdem, die Nicht-Israeliten konnten errettet werden durch Glauben. Genauso wie die Israeliten errettet werden konnten durch Glauben. Aber in der Offenbarung haben wir also, nachdem die 24 Ältesten im Himmel gesehen werden, haben wir den Unterschied. Das ist nicht mehr dasselbe, Israel und die Nationen. Und dann, 15. Punkt. Der Heilige Geist hält die letzte Entfaltung des Bösen in dem Erscheinen des Antichristen zurück. Er muss zuerst weggehen, 2. Thessalonicher 2, 6, 7. An Pfingsten nahm er Wohnsitz auf Erden. Bei der Entrückung wird er diesen Wohnsitz verlassen, zusammen mit der Brautgemeinde. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Also, wir sehen, an Pfingsten kam der Heilige Geist und bei der Entrückung geht der Heilige Geist wieder weg. 2. Thessalonicher 2, das habe ich anderswo auf dem Internet in einem Vortrag über die Entrückung vor der Drangsal, da geht es aber speziell um 2. Thessalonicher 2, habe ich das weiter ausgeführt, dass er, der zurückhält, oder das, was zurückhält, das ist der Heilige Geist. Er ist heute wohnend in der Gemeinde, auf der Erde. Und er ist die Kraft, die die letzte Entfaltung des Bösen aufhält. Unsere Zeit ist sehr, sehr böse. Und wir sehen auch, wie ein Gesetz, das gegen die Bibel geht, nach dem anderen eingeführt wird. Ja? Aber die letzte Entfaltung ist nicht möglich. Weil der, der zurückhält, wie es aus dem Wege ist, noch da ist. Aber warum heißt es manchmal einmal das, was zurückhält, und einmal der, der zurückhält? Ja, weil das Wort Geist auf Griechisch, to pneuma, heißt wörtlich das Geist. Ja, auf Griechisch ist Geist sächlich. Genauso wie Fräulein, das Fräulein, das ist sächlich. Aber das ist nur das grammatikalische Geschlecht. Das hat nichts zu tun mit dem biologischen Geschlecht, ja? Also, auf Griechisch sagt man das Geist. Und darum sagt der Apostel Paulus, das, was zurückhält, das ist korrekt grammatikalisch konstruiert. Aber weil der Heilige Geist eine Person ist, er denkt, handelt und fühlt, darum wird er eben als Person beschrieben mit dem männlichen Fürwort oder Hinweis, der, der zurückhält. Es gibt Leute, die sagen, das ist die Gemeinde, die hält zurück. Ach wo? Wo hält die Gemeinde zurück? Es ist ja vielmehr so, dass die Gemeinde sich immer mehr dem Zeitlauf anpasst. Aber der Heilige Geist hält zurück. Aber die Gemeinde wäre ja, Ekklesia, die Gemeinde. Das passt nicht mit das und der. Und einer sagt, das sind die Engel, der Engel Michael. Ja, aber dann wäre das, was zurückhält, passt nicht für die Engel. Es geht, man kann es drehen, wie man will. Es ist die Obrigkeit. Ja, aber die Obrigkeit Exousia in Römer 13 ist auch weiblich. Passt auch nicht so gut. Aber für den Heiligen Geist passt es. Und er kam eben an Pfingsten und der Geist und die Braut sagen, komm, er geht. Und dann ist das Ende der Gemeindezeit da. Und dann passt das alles schön zusammen mit 2. Thessalonicher 2. Und dann kann der Antichrist offenbar werden. Das erste Siegel, der Reiter auf dem weißen Pferd. Und jetzt noch das letzte Argument, und da sind wir am Ende. 16. Ja, es ist beim Bibelstudientag wie mit dem GPS. Wenn man nach Stuttgart fährt, weiß man genau, man kommt um 17.30 Uhr an und wenn man dort ist, merkt man, dass es doch ein bisschen länger war. Also, Argument der Typologie, der Vorbilder im Alten Testament. Wie Henoch vor der Sintflut entrückt wurde, wird die Gemeinde vor den weltweiten Gerichten der Offenbarung in den Himmel heimgeholt werden. So wie Noah und seine Familie, die Vorfahren von Israel und alle Nationen, durch die Flut hindurchgehen mussten, wird der Überrest aus Israel und allen Nationen durch die große Drangsal hindurchgehen. Offenbarung 7. Ein wunderbares Bild. Und zwar ist es so, von Henoch heißt es, Henoch wandelte mit Gott. Und dann wurde er entrückt. Hebräer 11, Vers 5, benutzt das Wort entrücken. Und 1. Mose 5, 24, das Wort lakach, er wurde genommen. Und in Israel wenn ich über die Entrückung spreche in den messianischen Gemeinden, dann sage ich Hilakachut. Das kommt von Lakach. Das ist die Wegnahme. Das ist die Entrückung. Versteht man dann auch. Hilakachut. Und so wurde Henoch entrückt. Er wandelte mit dem Herrn. Und plötzlich eines Tages war er weg. Und dann kam der Zorn Gottes über die Welt. Aber Noah, eben der Vorfahre von Israel und allen Nationen, ging hindurch. Und aus allen Tierarten, reine Tiere und unreine Tiere, waren Exemplare da, die gingen alle hindurch. Und in Apostelgeschichte 10 wird ja erklärt, dass die unreinen Tiere ein Bild sind von Nationen. Und die reinen Tiere in dem Fall ein Bild von Israel. Aber in der Arche waren alle, reine und unreine, von jeder Art. Und Offenbarung 7 sagt, aus allen Nationen, allen Völkern, allen Stämmen, allen Sprachen. Und sie gehen hindurch durch die Drangsal und dann sieht Johannes sie mit Palmwedeln. Was ist das? Laubhüttenfest. Was? Die feiern Laubhütten? Sagt einer, ich wollte ja immer Laubhüttenfest feiern. Und dann hat einer da gesagt, das darf man gar nicht nach Galaterbrief. Ja, dann bist du halt in der falschen Zeit geboren. In Sacharja 14 wird gesagt, im tausendjährigen Reich werden Nationen am Laubhüttenfest nach Jerusalem gehen müssen zum Tempel. Und in Offenbarung 7 sieht Johannes, aus allen Nationen, die gehen mit dem Palmenwedel, den man haben muss beim Laubhüttenfest, ja, gehen die nach zum Tempel und sind dort beim Tempel Tag und Nacht. Was? Ich dachte, der Tempeldienst war immer noch am Tag. Ja, natürlich. Außer beim Laubhüttenfest. Das Fest war Tag und Nacht. Darum heißt es dort, sie sind dort im Tempel Tag und Nacht. Hier auf der Erde, nicht im Himmel. Also wir müssen einfach unterscheiden und dann wird klar, was eben die betrifft. Henoch vorher und dann Noah und seine Söhne und alle Tiere aus allen Arten, rein und unrein, durch die Flut hindurch. Und so haben wir das 16. Argument. Es geht einfach auch mit der Typologie so wunderbar auf. Nächstes Mal gehen wir dann auf Punkt 2 und 3 ein und werden noch mehr Argumente finden für diese wunderbare, lebendige Hoffnung. Vielleicht heute. Aber das muss man sich ganz konkret immer wieder sagen, weil wir schlafen ganz schnell wieder ein. Und darum müssen wir uns das auch gegenseitig immer wieder sagen und zwischendurch auch mal, warum nicht in einem E-Mail am Schluss nochmal Maranatha. Der Herr kommt. Das ist unsere glückselige Erwartung. Wollen wir hier schließen.